Bei,
was mache ich hier eigentlich?
Just got real.
Bei dem, aber gut, dass du mir jetzt mein, also quasi die eigentliche Pointe hast du versaut mit deiner.
Entschuldigung.
Oh, sorry.
Sorry, go ahead.
Nee, jetzt ist es vorbei.
Fang nochmal.
Der Moment ist broken.
Genau, jetzt erklär nochmal den Witz.
Verzeih mir.
Ist der Alkohol, du wolltest mit vier Leuten aufnehmen. Du merkst, du kriegst jetzt die Rechnung. Merkst du das?
Jetzt bin ich schuld, oder was?
Na, also
ganz ehrlich.
Du warst ganz
naiv. Nein, jetzt falle ich dir ins Wort.
Okay, siehst du, merkst du
das? Oh, so geht es schon los, Alter.
Also, ich wollte eigentlich zu viert aufnehmen, aufgrund des Bonding-Faktors und dass wir mal wieder zu viert Podcast machen.
Ja,
das klappt ja richtig gut.
Der Bonding-Faktor, der Bonding-Faktor ist, dass wir uns danach alle hassen.
Ja. Ja, wenn Paul jetzt schon so eine Fresse zieht.
Ich bin der Einzige, der hier versucht, euch ein bisschen im Zaum zu halten.
Ich freue mich auf jeden Fall schon jetzt auf den Zeitpunkt, wo ihr beide redet und ich mit Paul rede. Und zwar komplett unterschiedliche Sachen auf derselben Tonspur.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von 10, 2, 4. Ich bin Johannes, bin selbst ein bisschen verwirrt, dass ich gerade die Anmoderation spontan geändert habe. Neben mir sitzt Paul.
Grüß dich.
Wolltest du mir so die Hand geben? Luis ist auch da.
Einen wunderschönen guten Abend.
Und Chriso
Hallo.
Ist auch da.
Hallo.
Abgefahren.
Schön, dass ihr alle da seid.
Ja.
Jetzt.
Ja, ja. Jetzt wieder so tun, als wäre es schön, dass wir alle vier da sind.
Es ist immer eine zähe, ein Kampf, bis wir quasi den Aufnahmebutton gedrückt haben. Merkt ihr das?
Ja, also gefühlt, wie lange saßen wir jetzt hier? Eine Stunde?
Gefühlt
zwei,
eine Stunde,
drei?
Ja. Ja. Die ganze Sommerpause haben wir jetzt drauf.
Deswegen hat das auch so lange gedauert, bis der nächste Podcast kam. Wir sitzen einfach schon seit der letzten Aufnahme hier.
Genau. Immer das Einstellen und so, das war nicht so geil. Das Gute ist, dass wie in der letzten Folge habe ich das vorhergesagt. Das war, die letzte Folge war nach der Wahl direkt, glaube ich, ne? Relativ kurzfristig nach der Wahl.
Ich glaube schon, ja.
Habe ich das vorhergesagt, dass ein Thema in den nächsten vier Jahren in der Jamaika-Koalition durchgesetzt wird, was keiner auf dem Schirm hat, aber ich wusste, dass es passiert. Weil ich wusste, es ist das perfekte Mini-Thema, was sie einfach so durchschieben werden.
Ey, und weißt du, was mir gerade einfällt? Wir haben gewettet. Spannend.
Wir haben gewettet.
Wir beide haben gewettet.
Wir haben gewettet, aber das ist, die Wette zählt noch nicht, weil die Wette war darauf, dass es passiert.
Ja, fuck, aber dann
wird nicht, es nicht, dass passieren. Es, nicht, dass es, ja.
Viel wichtiger ist, um was habt ihr gewettet?
Um die Ehe.
Nackt den Podcast zu machen.
Ist voll nicht, achso, nee, wir haben einen Kasten Mate gemettet, glaube ich, ne?
Ein Kasten? Was, ein Kasten? Ich dachte, eine Flasche.
Ziemlich sicher, zwei Kästen. Der Verlierer muss zwei Kästen Mate mitbringen.
100 Kästen
Mate. Also hey, also ich sag mal so, sollte das passieren, dann lade ich dich natürlich auf das erste Gramm mit ein.
Tatsächlich ist in der Jamaika Sondierungsgespräch, in dem wir uns gerade befinden. Ja, wir sind, heute ist der 8. November 2017, 184.000 Tage nach der Wahl. Stillstand im Land herrscht. Die Spitzen der Politik diskutieren, streiten und sondieren. Und ein Ergebnis ist wohl, die FDP findet Legalisierung von Marihuana ganz cool. Mhm. Die Grünen finden die Legalisierung von Marihuana ganz cool. Und die CDU sagt,
wenn ich alles cool finde, finde ich das auch cool.
Im Grunde genau das.
CDU sagt, der Herr Jesus, der hat auch schon gekippt.
Von ja, daher passt also schon. Man müsse darüber auch mal reden können, quasi. Mhm. Ist die Aussage. Und das heißt für mich, es ist im Grunde schon legal. Also im Grunde ist es schon.
Ist ja nicht so, dass das davor jetzt anders war für dich, oder?
Boah, sag mal, meint ihr denn, dass diese ganzen, die ganzen Stores, die jetzt diese hier E-Zigarettenläden sind dann von einem auf den Tag Coffeeshops. Du,
das Weed lagert bestimmt schon im Lagerraum.
Die sind schon ready.
Also der Wandel vom Bubble-Tea-Laden zum Vape-Laden zum Coffeeshop.
Die können wie bei der legendären Simpsons-Folge, wo die UN da sitzt und Russia dann den Knopf drückt und sich das dazu dreht und sie so Soviet Union sind. Genauso können die auch einen Knopf drücken und dann wird sofort irgendwie.
Es sind einfach so eine drehbaren Schränke, die sie so.
Gehen die Papers weg, gehen die Räuchertabak-Packungen weg und kommt das Marihuana raus. Und,
oder das wird dann halt so, es wird dann so Liquid THC. Und ist dann einfach alles zum gleich. Vapen auch.
Alles
dann
gleich.
Perfekt.
Das haben die ja auch schon. Und so Glas gibt's auch, ne, Paul?
Glas gibt es bestimmt auch.
Auf jeden Fall. Nee, also tatsächlich ist die Diskussion über das Modell, was, ich glaube, wir sind wirklich noch sehr weit von entfernt, aber ich fand es witzig, dass es tatsächlich anscheinend ein Thema war und auch ein Themenbereich ist, den sie für sich als abgeschlossen sehen, das ist Gesundheit. Und da ist jetzt nicht beschlossen worden, dass sie es tun, das kommt ja dann erst bei den Koalitionsverhandlungen und dann beim Koalitionsvertrag, aber ein Teil ist, dass es über Apotheken verkauft werden soll, über Jugendliche, SN-Jugendliche über 21 und
Typ wird man vor der Apotheke wieder angeschnort von so 16-Jährigen, hey, kannst du mir mal ein Gramm, bitte.
Vielleicht.
Mein Papa ist krank.
Aber ich glaube, die jungen Leute gehen ja nicht mehr.
Oder so, ja. Ist ja dann auch die Frage.
Was ist eine Ticker? Ach so, das meinst du, ja. Die Frage, also vorweggegriffen, ich bin jetzt nicht so der große Gras-Enthusiast. Im Gegensatz zu anderen, aber so rein hypothetisch.
Das muss er sagen.
Gras-Enthusiast ja, das ist auch ein schönes Wort.
Disclaimer vorher. Also ich kiff ja nicht, aber.
Ich habe da eine ganz klare Meinung zu.
Ändert sich denn für den Otto-Normalkiffer dadurch großartig was? Ja, weil vermutlich das
muss nicht mehr mit Kriminellen rumhängen.
Naja, aber gut, ich meine, der Genuss sozusagen von Gras oder der Joint zu Hause, daran ändert sich ja nichts. Ne? Und das Zeug, was man in der Apotheke kauft, ist ja wahrscheinlich auch teurer, oder? Aus Steuergründen einfach schon.
Naja, also das siehst du ja, was in Amerika passiert ist. Wink, wink. Die Legalisierung hat schon dazu geführt, dass quasi der illegale Verkauf zurückgegangen ist, weil die Leute ja da einfach nicht
ist
mehr...
Ist das so?
Weil die Leute das einfach nicht mehr machen müssen. Die Leute können einfach ganz normal, wie sie in ihren komischen, in die Apotheke gehen oder in Aldi gehen, können sie sich da von so einer netten Dame im Kittel eine Packung Weed kaufen lassen. Und die Leute sind ja nicht nur Berliner, die in Friedrichshain wohnen oder in Kreuzberg wohnen, die auf dem Weg zur Arbeit an 80 Leuten vorbeilaufen, die ihnen Gras verkaufen wollen, sondern es geht ja um alle. Es geht ja deutschlandweit und es geht ja quasi um Leute, die dafür wirklich irgendwie mit komischen Gestalten abhängen müssen und sich an die Weed kommen müssen, was nicht immer unbedingt angenehm ist und Leute auch viele Leute nicht machen. Viele Leute kiffen vielleicht mal einen mit, aber sie kaufen halt kein Weed zum Beispiel. Ja, also auf einer Party mal einen mitkiffen und sich irgendwie einen regelmäßigen Supply besorgen, ist schon mal ein Unterschied. Und das zweite große Thema muss einfach sein, was ich den größten Skandal finde und ich habe mich da schon sehr oft drüber aufgeregt, ist, du hast Mehrheit der Deutschen, die regelmäßig gegen ein Gesetz verstoßen und genau wie du das gerade beobachtest, das auch gar nicht mehr so als Gesetz wahrnehmen, so naja, also kiffen tut doch jeder und jeder, der kiffen will, kann doch kiffen. Kiffen ist doch nicht so schlimm, aber rein faktisch verstößt du gegen Gesetz. Und wenn
so geht es ja um das Entstigmatisieren der Sache.
Es geht nicht ums Entstigmatisieren. Wenn du einen Rechtsstaat hast, und ich will es wirklich so dramatisch ausdrücken, wenn du einen Rechtsstaat hast und sich die Gesetzmäßigkeit von der gefühlten Rechtmäßigkeit auseinanderdriftet, ist es gefährlich. Weil Leute dann gegen Gesetz verstoßen und sich, es ist strafbar. Wenn ich erwischt werde und tatsächlich verklagt werden würde, weil ein Richter beschließt, heute mache ich es mal, habe ich eine fucking Vorstrafe. Und mit der Vorstrafe kann ich gewisse Jobs nicht einnehmen. Also das hat echte Konsequenzen, obwohl ich alle so tun, als wäre es irgendwie, eigentlich ist ja okay eigentlich. Verstehst du, was ich meine?
Ja, ja, klar. Danke.
Sorry.
Okay, ich hab's verstanden, ja. Hast absolut recht.
Ist aus dem Witzthema direkt was Ernstes geworden, ne?
Ja, das würde mich lehren, hier nochmal was zu sagen.
Konnte ja keiner wissen, dass du dich gleich so rauf...
Nee, also...
Du hast ja recht.
Das Argument ist ja
nicht Der Punkt ist auch schon valide zu sagen, dass... Und das ist auch immer so ein Berlin-Ding und in Berlin ist ja nicht nur Gras, sondern alles andere. So, wenn man sich mal ein bisschen... oder wenn man mal so ein bisschen unterwegs ist in Berlin, das nimmt ja keiner mehr als Gesetzesverstoß wahr.
Genau.
Ne, da irgendwie mit einem Gramm Speed rumzurennen oder irgendwie Ecstasy oder whatever Gras.
Richtig.
Ne, aber good point, da habe ich wieder mal nicht über meinen Tellerrand hinausgeschaut.
Richtig. Und das ganze Thema, dann bin ich auch vorbei, das ganze Thema noch eingebettet in die höhere Wahrscheinlichkeit, wenn du von gewissen Schichten kommst, die höhere Wahrscheinlichkeit, dass du einfach Probleme mit der Polizei bekommst, weil du irgendwie in einer Area bist, wo du häufig auf die Polizei stehst, verglichen zu Leuten, die irgendwie behütet aufwachsen oder irgendwas. Und dann sind solche kleinen Delikte für die Leute halt wirklich ein Problem. Als jemand, der in Vorort von, was weiß ich, Augsburg wohnt und da irgendwie...
Zumal auch die Strafverfolgung ist ja auch, Augsburg, München... Weiß nicht, auch gerade in Bayern einfach noch eine andere als hier, das stimmt schon, ne?
Wenn wir dann
hier kiffen die Polizisten ja selber ein.
Wenn wir dann in so eine Apotheke gehen, was brauchen wir da für einen Schein?
Weiß ich nicht. Also wenn es nach mir geht, gar keinen, aber es kann schon sein, dass sie auf so dumme Ideen kommen wie einen Weed-Pass oder sowas, wie sie es halt in Holland auch haben, aber das haben die in Holländer ja nur, damit quasi Ausländer nicht ihr Glas wegrauchen. Das heißt, eigentlich ist das die richtige Forderung der CSU. Wo kommen wir da her und nehmen unser Weed weg? Also, Sack Zement.
Dann gibt es demnächst dann auch die große Welle Grasflüchtlinge, die nach Deutschland kommen, um unser Gras wegzurauchen.
Ja, ist ja witzig, wenn das, Sorge, oder so. Wenn das denn so sich gleich die 180 Grad
Weeds
Wende macht und das die Sorge der CDU ist, dass die Leute hierher kommen, unser Gras wegrauchen.
Ja. Wo kommen wir denn da hin?
So geht's ja wohl nicht.
Deutsches Gras. Also.
Also freue ich mich schon auf die ersten Dokumentationen über Bio-Weed-Bauern in Brandenburg. Die sind so Ex-Hipster aus der Großstadt sind, die.
Ich glaube, das gibt's schon. Also ich hab neulich mal was gelesen über auch quasi Großbauern, wenn du so willst, die jetzt schon unter bestimmten Voraussetzungen das Zeug anbauen und das in so einer komischen legalen Grauzone machen und wirklich nur auf diesen Tag warten, wo das beschlossen wird und das ganze Zeug dann halt direkt abstoßen können.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, auch da ist schon mehr Infrastruktur da, als man bestimmt so denkt.
Vor allem, weil es in Amerika schon so lange gefühlt legal ist. Das heißt, da sind ja schon Industrien entstanden. Ne?
Seit wann ist das in Amerika? Ist das das ist ja erst letztes Jahr passiert, oder?
Ja, Kalifornien war letztes Jahr. Medical Marijuana in Kalifornien gibt es aber schon ewig.
Ja.
Also auch schon
jetzt 5, 6, 7, 8
Jahre. Ja. Genau, und in Colorado war der erste, wo es legal wurde. In Portugal ist es schon ziemlich lang geduldet. Also da werden ja alle Drogen geduldet. Das sind ja ist der Drogenkonsum nicht mehr illegal.
Entkriminalisiert.
Entkriminalisiert, ja, genau. Das ist halt so ein bisschen das Zwischending, ne? Dass du halt es nicht förderst und kein Geld damit machst als Staat, aber einfach akzeptierst, dass es passiert.
Ja. Naja gut, aber ich meine, wenn du hast ja gerade über Colorado, schön deutsch ausgesprochen, Colorado gesprochen, das ist natürlich irgendwie so ein Spezialfall, weil der Staat einfach mega davon profitiert, ne? Aus steuerlichen Gründen.
Ja,
das ist mittlerweile irgendwie der zweite oder drittgrößte Sektor.
Ja klar.
Und das sind so viele Einnahmen, dass keiner von den lokalen Politikern sich quasi dagegen stellt mittlerweile, weil sie sagen, da sägen wir den Ast ab, auf dem wir gerade sitzen.
Und auch das geht ja wieder in die Richtung von dem Argument, also gegen das Argument, was du gesagt hast, so, naja, kaufen Leute es dann trotzdem nicht beim Dealer, weil es da günstiger ist. Offensichtlich ja nicht. Offensichtlich sind die Leute ganz schön geil, dass sie es in so einem Laden kaufen können. Ja. Und die Weed-Industrie, die Marihuana- oder Cannabis-Industrie oder wie auch immer du sie nennen willst, hat ja dann auch in Amerika ist das geilste Beispiel dafür, weil die ja so durchkapitalisiert sind, dass es auch nicht lange dauert, dass 1000 verschiedene Möglichkeiten und irgendwie, es gibt Werbespots, ich habe neulich einen Werbespot gesehen bei Reddit, das ist ein Apple oder ein Auto oder ein Versicherungswerbespot. Das ist Hochglanz, das sind gebildete, also so super intellektuelle, attraktive Leute mit Geld, die dann so sich zur Dinnerparty treffen oder so Sport machen und so Yoga machen und dann so überall so der Vaporizer auf den Tisch gestellt wird.
Da erkenne ich uns jetzt aber auch sofort wieder, muss ich sagen. Du hast das gerade so schön beschrieben.
Ich bin das im Grunde.
Ja.
Ja, und dann ist es auch so ein bisschen, ich meine, man hat ja, oder vielleicht schon öfter mal so diese romantische Vorstellung davon gehört, aber ich war noch nie bei einem Ticker, wo es wirklich so war, dass ich mich hinsetzen konnte, der mir erklärt hat, was er alles da hat, gesagt hat, wie das alles funktioniert und ich dann sagen konnte, ey, darauf habe ich Bock, das hätte ich jetzt gern. Und wenn das dann in der Apotheke ist, dann stelle ich mir aber so vor, dass ich da reinkomme, da sitzt so ein nettes Muttchen, dann hat sie so 5 große Einweggläser und hält mir erstmal einen Vortrag über jede Sorte.
Das wäre der Idealfall, oder so ein Katalog.
Als Radikalist.
Bist du Teststreifen?
Als Radikalist bin ich, habe ich
ein Problem damit. Hype ist einfach.
Als radikaler Mietbefreier habe ich ein Problem damit, dass das in Apotheken verkauft wird, weil ich habe ein Problem damit, dass das in diese Gesundheitsecke geschoben wird. Also es gibt ja so diesen Engel, damit haben sie dann in Amerika gebrochen, dass du halt sagst, das ist quasi Medicine, ja. Und darauf war ja ganz viel für diesen Kampagnen, Legalisierungskampagnen aufgebaut. So, Leute haben Beschwerden und wollen sich da irgendwie. Und ich finde, das ist ein gefährlicher und falscher Angle. Weil am Ende ist es ein Rauschmittel, genauso wie Bier.
Mhm.
Ja?
Ja.
Und wenn du das in so eine Richtung schickst, dass das dann eher, dass du vielleicht vom Arzt was brauchst oder irgendwas, dann wird es so eine Mystifizierung drum gebaut, was es eigentlich meiner Meinung nach wahrscheinlich nicht liefern kann. Ich glaube nicht, dass Marihuana das Allheilmittel ist, was alles heilt. Es ist halt im Grunde erstmal nichts anderes als ein Rauschmittel.
Ja, das also ist, glaube ich, allgemein so ein bisschen die Frage, wo ist da die Trennlinie? Ne? Mhm. Ich meine irgendwie so gut, also ein Großteil aller Drogen, die mittlerweile irgendwie illegal sind, ne, ob das jetzt irgendwie nur Kokain ist oder Heroin oder so, das hat halt alles mal angefangen als medizinisches Mittel, ne? So Zahntinktur, also Kokain-Zahntinkturen für Kleinkinder und solche Späße, ne? Das gab's alles mal vor 60, 70 Jahren.
Gut, klar, aber das Kokain, das ist quasi künstlich hergestellt. Ja. Marihuana ist ja wie vergorener Wein. Das ist ja im Grunde, also was ich meine, das ist ja im Grunde schon immer da gewesen. Das ist nicht durch die chemische Industrie hergestellt worden.
Ich will aber trotzdem sagen, dass sicherlich, und ich, ne, nochmal, ich bin da jetzt auch nicht der Experte im Gegensatz zu dir, ganz offensichtlich, aber so zumindest von den Sachen, die ich gelesen habe, und das mögen auch Einzelfälle sein, aber es gibt dann irgendwie Kids mit Epilepsie und die einzige Möglichkeit oder das Einzige, was da hilft, ist dann halt irgendwie so eine Low-Grade THC-Tinktur, ne? Die dann von 150 runtergehen auf 10 oder
im Monat. Klar, das Zeug hat Auswirkungen auf deinen Körper und es kann sicherlich auch positive Auswirkungen in gewissen Bereichen haben und es hat sicherlich auch negative Auswirkungen und das muss man nicht totschweigen. Ja? Es ist, wie es ist. Es ist einfach von allem zu viel im falschen Moment, mit dem falschen geistigen oder seelischen Setup kann alles schief gehen. Ja?
Aber du meinst so quasi das Schieben in die Ecke und zu sagen, das ist wie ein Hustenbonbon und das hier, ne, da kann nichts schief gehen, aber
so ein Wundermittel auch. Yeah. Ne? Also das ist so, oder das wird die Leute rauchen, kiffen nur, weil sie Beschwerden haben und die damit lösen wollen. Ja, das ist so ein bisschen, das stimmt halt nicht, weil Leute halt einfach, weil das Argument lässt sich eigentlich vor allem in Deutschland relativ schnell wieder, in Amerika ist es halt nochmal anders, weil da das Gesundheitssystem von denen so miserabel ist und Leute halt diese selbst nicht Selbstheilung, sondern so Selbstmedikation für die normal ist. Ja, also das ist ja für die wo sie immer schon was machen mussten. Und in Deutschland gibt's das nicht. Wenn du Schmerzen hast, gehst du zum Arzt, gehst du eine Tablette. Klar, wenn du jetzt irgendwie chronische Schmerzen hast, Probleme hast, was ich meine, dann ist es was anderes. Aber also wie gesagt, ich finde die Ecke Gesundheit, das funktioniert leider politisch, aber ich find's eigentlich nicht der richtige Aspekt, aber ich nehm's. Also wenn das die einzige Möglichkeit ist, dass wir
den wollte ich gerade sagen, das ist halt die Möglichkeit. Fuck it. Das ist halt die Möglichkeit, wie du den Fuß in die Tür.
Vielleicht hast. Genau, eben das wollte ich mir auch gerade sagen, vielleicht ist es einfach dieser kleine Spalt, der sich da jetzt auftut und dann muss man es halt erstmal dort parken. Und dann wird man sehen, was sich daraus entwickelt.
Hm. Ja, eben, das ist auch eine Sache, die wird. Und also wir werden im Jahr noch nicht darüber reden, dass hier alles das.
Erstmal muss es ja passieren und solange bin ich froh, dass ich Johannes noch keinen Kasten Mate kaufen muss.
Sehr gut.
Speaking of
Club Mate. Speaking of Club Mate. Nee, Griso, speaking of du warst ja im Land des Marihuanas.
Quasi.
Quasi.
Indien. Israel. Ja, genau. Ich war in dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten.
Waren Sie unbegrenzte Möglichkeiten?
In Bayern. Nee, ich war tatsächlich in den Staaten, genau, für einen Monat. Aus Arbeitsgründen, sozusagen. Mhm. Also der eine oder andere hat das ja schon, der Zuhörer hat das ja schon mitbekommen, dass ich ein bisschen was mit Medien mache und so ein bisschen was mit Fernsehen. Und wir haben eine Doku gedreht. Ne? Einen Monat lang in New York, Washington, Woodstock, Minnesota, New Orleans, Los Angeles und San Francisco.
Geil.
Also quasi so ein Roadtrip. Ich habe das hier off-air schon gesagt, ich muss ein bisschen aufpassen. So, ne? So viel, ich darf halt, bei solchen Sachen darf man halt, bevor das läuft, darf man immer nicht so viel verraten.
Verständlich.
Ne? Ich kann aber ein bisschen was zum Spirit sagen.
Zum
American Spirit.
Von deiner Arbeit wollen wir auch gar nichts hören. Wir wollen wissen,
ja, das ist auch langweilig.
Wollte ich gerade sagen.
Ja, ja. Ja, also die Küchen gewinnen auf jeden Fall keinen Blumentopf. Ne?
Die Küchen gewinnen keinen Blumentopf.
Ja, also Amerika hat irgendwie nicht so eine richtige Essenskultur, hatte ich so das Gefühl. Ne? Ja, ja.
Es gibt, also ich glaube, wenn man so erstmal in Amerika ist, also ich jetzt erstmal in Amerika war, das einzige Mal in Amerika war ich halt geflasht, weil so, boah geil, hier gibt's so, alles was du als Fast Food im Kopf hast, da gibt's die beste und fetteste Auswahl, aber so drüber hinweg ist so ein bisschen die.
Aber du warst halt auch in New York.
Ja.
Also ich finde, New York und geht halt tatsächlich.
So war halt. Ja. An der Straße, einfach.
Ja. Also tatsächlich, also New York geht wirklich noch. In New York hast du auch die Möglichkeit, fand ich, also da waren wir, glaube ich, eine Woche insgesamt, ne, und waren irgendwie nochmal in Washington unten und waren da eher so im Village unterwegs, ne, also eher so Manhattan und die ganze Schiene. Und das ist natürlich sehr jung, sehr hip irgendwo und Brooklyn genau dasselbe, ne, also da gibt's, für jeden Burgerladen gibt's da halt irgendwie auch so einen einen Laden, wo du irgendwie rohe Fischnudel, nicht mal Nudel, sondern Zucchini-Nudelgerichte kaufen kannst, ne, also da so, übrigens auch echt lecker, aber auch fucking teuer, ne. So, ich war, glaube ich, an meinem zweiten Tag, ich war ein paar Tage alleine in Brooklyn, wo ich da angekommen bin, Mitte September. und wollte einkaufen gehen, ne? Und mich hatte fast der Schlag getroffen, wegen den Preisen einfach, ne? Ich war 2009, 2010 das letzte Mal da, und hatte vergessen, wie fucking teuer das ist, ne? Dann kaufe ich mir ein Müsli für den nächsten Tag, 8 Euro. Und nochmal eine Milch, 4 Euro, ne? Ja. Für eine Schüssel Müsli 20.
Aber war es gut?
Ich hab's nicht gekauft, ich war zu knausrig. Da
hab ich doch einen Burger gegessen.
Ja, ja. Nee, aber in L.A. später hatte ich dann auch das Problem, dass es irgendwie nicht die Möglichkeit gab, was Gesundes zu essen. Und ich wollte so ein bisschen drauf verzichten, mir nur Fastfood reinzudrücken die ganze Zeit.
Apfelessen oder so.
Ja, yeah. Na, da hast du ja auch das Hotelessen, das Hotelfrühstück ist auch nicht der Knaller. Nee. So. Na, wenn du dann mal so einen halben Apfel erspähst, so, das ist schon der Hauptgewinn. Hm. Na, und der Rest ist halt so, mach dir deine eigenen Waffeln. So Retorten, Rührei und Bacon, ne? Mhm. Was halt geil ist, so 2 Tage lang, an Tag 3 hast du halt keinen Bock mehr drauf. Genau. Also, gibt's ja auch einen Joghurt vielleicht, ne? Gibt's halt nicht. Ne? Ja. Und wenn, dann nur mit fucking Fettzucker drin.
Ja, krass.
Ja. Und Bacon-Joghurt.
Geil.
Und ich weiß gar nicht, wo das war, bei Carl's Jr. oder so, auf jeden Fall irgendeine relativ große Kette. Und was halt gemacht wird in den USA, und das muss man auch sagen, hinter jedem Essen, wenn du es da kaufen kannst, stehen halt auch die Kalorien, ne? Und wie gesagt, ich bin jetzt kein Kalorienzähler, aber ich gucke schon, dass ich mir nicht irgendwie 2000 Kalorien mit einem Burger reindrücke. Mm. Und die einzige Möglichkeit, und das war tatsächlich gar nicht so unlecker, war dann irgendwie so ein 500 Kilokalorien Burger. Und der war nur so mit so wenig Kalorien, weil die Brötchen weggelassen wurden. Die Buns, ja. Ne? Wurde halt ausgetauscht durch Eisbergsalat.
Ja, ja.
Das heißt,
ja.
Da so zwei riesige Lagen Eisbergsalat und dazwischen so ein Stück Fleisch und ein Stück Käse.
Low Carb.
Low Carb. Das war okay tatsächlich. Ne, und direkt gegenüber war dann halt so ein Healthy Food Store. Ne, aber
Whole Foods.
Nee, das war schon so Restaurant Essen.
Okay, okay.
Ne, da saßen dann aber 2 Leute drin. Mhm. Und da gab es noch so ein Wrap fürs ganze Team bei uns. Ne, und dann habe ich gedacht, ja, teilt euch den mal, ich gehe rüber mit dem Kameramann oder so.
Okay.
Und da saßen halt 40 Leute drin. Ja. Also da sieht man das halt wirklich so nebeneinander, ne, wie die Kultur funktioniert. Und sind natürlich auch die Preise. Ne? Wenn du halt irgendwie eh schon ein bisschen zu knabbern hast finanziell, dann nimmst du halt nicht irgendwie die Gemüse-Zucchini-Nudeln für 12 Dollar, sondern nimmst halt den Burger, der irgendwie mega ungesund ist, für 3 Dollar. Ne?
Aber ihr wart ja auch, also ihr wart viel mit Out unterwegs, ne, was du so erzählt hast?
Genau, ja, ja.
Habt ihr auch an so einem richtig klischeehaften Diner mal angehalten zwischendurch?
Einmal nur. Und das war auch eine Kette. Hm. Also wir waren in Minnesota oben, waren wir in so einem Laden. Mehr oder weniger, also so eine Mining Town, ne? Also das ist wirklich schon so ein bisschen Provinz gewesen, ne? Und da gab es halt so eine Taverne, ein Diner sozusagen in der Stadt. Und da haben wir halt den einen Tag gedreht, haben da gegessen. Und dann hatte ich halt auch mit dem, quasi so off-camera mit dem Protagonisten gequatscht. Und meinte halt so, ja, du auch mal wieder hier, so nach dem Motto, irgendwie so ein bisschen Smalltalk. Dann meinte, ja, ich war irgendwie das letzte Mal vor 5 Jahren hier. Und da hatte ich direkt eine Lebensmittelvergiftung. So.
Geil,
war ich nicht mehr hier. Und ich hatte gerade gegessen. Und am nächsten Tag waren wir nochmal da, weil wir irgendwas nachdrehen mussten mit jemand anderem. Und ich habe mit dem drüber gesprochen. Und dann war so, ja, ich war ja auch schon ewig nicht mehr. Ne? Ich war irgendwie das letzte Mal vor 2 Jahren hier oder so. Da hatte ich direkt eine Lebensmittelvergiftung. Also, wo ich dann dachte, okay, das passiert scheinbar öfter mal. Ja. Aber das ist dann auch, es gibt dann halt Burger, es gibt Sandwiches. Und, ne, da, wenn du da irgendwie nach deinem, weiß ich nicht, Tofu-Burger fragst du, so, dann hast du halt direkt die Flinte vor der Nase. Bisschen übertrieben gesagt.
Aber jetzt abseits vom ungesunden Essen und vom ungesunden teuren Essen, wie war es denn so? Wie war Amerika eben? Was war jetzt Oktober jetzt, ne?
Ja, ja, im Jahr 2017.
2017 Oktober.
Ja, ja. Interessant auf jeden Fall.
Ein Jahr danach.
Ja, ja. Ich glaube, also viele Leute haben halt so ein bisschen so die. Und das liegt auch ein bisschen an der Natur der Doku, die halt so ein bisschen gesellschaftlich, ein bisschen politisch ist, wie gesagt, ohne zu viel zu verraten, aber es geht halt auch so ein bisschen darum, ne, wie ist Amerika, wie hat es sich entwickelt, wie ist der Status quo einfach? Und das war so ein bisschen vorgegeben, tendenziell eher mit der liberalen Lefty-Seite zu sprechen. Also da mehr Protagonisten kamen aus der Ecke, als wirklich Leute, die irgendwie konservativ waren. Und die Leute sind halt alle so ein bisschen, ich habe nicht damit gerechnet. So, das ist so der O-Ton bei allen. Ja, jetzt noch 3 Jahre. War dann halt meine Reaktion, ihr habt es ja fast, so ein Viertel habt ihr ja schon. Also, nee, der kommt noch ein zweites Mal. Mm. Naja, also die Leute haben sich schon mental ein bisschen darauf eingestellt, dass das die nächsten 7 Jahre nicht cool bleibt.
Ich habe, glaube ich, heute 2 Artikel auf unterschiedlichen Nachrichtenseiten gesehen, die beides Thema hatten, quasi so wird Trump quasi
aus 4 Jahren 8 Jahren machen. Also wo so, wo das so herbeigeschrieben wurde, was natürlich nach einem Jahr wirklich ein bisschen zu früh ist, aber
Also das hat, glaube ich, einfach ein bisschen mit Wahrscheinlichkeit zu tun, ne? Weil halt ein Großteil der Präsidenten kriegt das halt hin, einen zweiten Term zu machen, es sei denn, die hauen richtig daneben.
Und kann er
wirklich, da muss man halt gucken, was er aus der restlichen Zeit jetzt noch macht und vor allem, wen sich die Demokraten da als, als Gegenkandidaten hinstellen.
Aber das Problem ist, und das darf man, glaube ich, nicht vergessen, ist ja nicht, dass das Trump irgendwie so eine Ein-Mann-Armee ist gegen 99% sind gegen ihn, ne? Sondern du hast halt echt momentan eine Verteilung, grob gesagt, von 50-50.
Was ich halt wieder kurz off-topic, was ich halt total weird finde, weil alles, was bei uns halt ankommt, also jedenfalls aus der Wahrnehmung der Presse, die ich konsumiere, hört man eigentlich die ganze Zeit, was er für ein Vollidiot ist und was er für Kacke baut, ne? Also so komisch einseitig ist, kommt es dann anscheinend bei uns an.
Ja. Heute ist es halt, vor einem Jahr wurde gewählt, ne? Nur mal so.
Ja,
krass. Alles aktuell.
Und es ist halt, ich finde es halt merkwürdig, weil offensichtlich die Nachrichten, die uns erreichen, ja in keinem Fall widerspiegeln, was da drüben eigentlich abgeht.
Naja, es ist, also man muss natürlich bei ihm auch immer sagen, dass er ja so ein krasser Anti-Establishment-Typ ist und das Establishment dazu haben in Amerika ganz extrem, aber auch in Europa, wo wir ja noch weiter weg sind davon, auch immer die Medien gespielt. Also und die Medien, die halt einfach, das was ja die Leute immer zur Verschwörungstheorie, dass die Medien alles kontrollieren oder was auch immer leitet, ist halt, dass wir viele unserer Meinungen und Nachrichten halt aus diesen Medien bekommen. Das sind häufig Journalisten, die so ein bisschen einen auf weltoffen tun und einen auf vielleicht auch liberal und vielleicht auch leicht irgendwie links und die fühlen sich da auch viele auf den Schlips getreten und deswegen ist auch gerade so ein Moment, den ich jetzt auch schon ein paar Mal gehört habe, so dieses, okay, also wir bashen den jetzt seit einem Jahr oder schon länger.
Es hilft nichts.
So genau, also so was war, also A, es hilft nichts und B, sogar auch so in die Richtung, ist es nicht fahrlässig bei dem, weil der tatsächlich eine Figur ist, die sich von sowas wirklich abfacken lässt und dann vielleicht noch viel steifer und noch viel fester auf den Dummheiten festhängt, auf denen er sich so ein bisschen jetzt erst recht, sich das irgendwie
lässt ein bisschen schwer sagen.
Das ist halt alles
lässt sich schwer sagen.
Alles sehr hochtheoretisch. Ich fand es halt nur interessant, dass, aber ja, bei dem ganzen Gegenwind, den er so bekommen hat, von dem wir mitbekommen, dass ich dann offensichtlich da die Meinung vor Ort irgendwie ganz anders
wieder. Das Problem ist ja,
aber hast du da konkrete Beispiele?
Naja, das Problem ist ja so ein bisschen, du kannst ja nicht sagen, die Medien in Amerika, ne? Also bei uns
ich meinte jetzt
die bei uns ist das einfacher, finde ich, ne? Da hast du halt, also da hast du, die Lager sind nicht ganz so gespalten.
Ja.
Ne? Du hast halt irgendwie eher Trump, also das Trump-Bashing kommt dann halt irgendwie von der Zeit und von Spiegel Online und dann hast du auf der anderen Seite irgendwie Fokus, die Welt und so, ne? Aber die sind halt relativ nah beieinander, ne?
Ja.
Aber wenn du halt wirklich dann irgendwie, weiß nicht, CNN ist halt noch tendenziell mittig, ne? Aber du hast halt irgendwie so der Klassiker Fox News und dann hast du halt andere Medien, weiß nicht, mir fällt, die Washington Post oder sowas, ne? Oder New York Times und die sind halt auf der ganz anderen Seite, ne? Ja. Das sind so zwei Extreme auf der Skala. Und so sind halt auch die Leute und das ist das, was mir aufgefallen ist, also Amerika und das ist auch das, was ich oft gehört habe und von so Politikexperten, mit denen man da jetzt mal gesprochen hat oder Universitätsprofessoren, Journalisten und so weiter, ist halt dieses, Amerika ist einfach krass gespalten, ne? Also viel, viel extremer, als man das von hier merkt, ne? Weil die Hälfte der Leute findet das halt auch wirklich geil und gut, was er macht, ne? Weil das eben auch so dieses harte Anti-Establishment ist. Ne? Und wirklich gut erklärt wurde das wirklich in diesen Minenstädten oben, ne? Also in Nord-Minnesota, wo die Leute seit 100 Jahren irgendwie da das Eisen und die Kohle aus dem Boden graben. So Environmentalists, quasi Umweltschützer, haben halt keinen guten Stand, ne? Weil die für was einstehen, wovon die Leute nicht leben können. Ne? Und die Leute hacken da Holz seit 150 Jahren, ziehen da das Eisen raus seit 100 Jahren.
Und zwar alle. Ne? Das ist
ja, genau.
Also nicht irgendwie, da ist der Pott noch nichts dagegen. Ja? Also das sind Städte und Areas, die existieren nur, weil die Männer alle in die Mine gehen und da Zeug rausholen.
Und machen diese aber das ist ein bisschen das Ding, das ist halt nicht mehr so. Und das ist, halt, ist halt der Grund.
Ja, ja.
Du hattest halt irgendwie um 1950, da oben, also 40er, 50er, hattest du paar 90% der Leute, die da gearbeitet haben, das hatte alles mit den Minen zu tun, ne? Alles mit der Montanindustrie. Die Qualität von dem Eisen hatte abgenommen, ne? Weil sie einfach zufällig aus dem Boden geholt haben. Und da hieß es schon, okay, wir müssen dicht machen. Ne? Und dann muss halt so eine ganze fucking Stadt, die sich halt 50 Jahre lang aufgebaut hat und plötzlich die drittgrößte Stadt des Bundesstaates ist, muss dann, also den bricht halt komplett alles weg. Also der ganze Backbone, wenn du so willst, ne? Die ganze Wirbelsäule, bricht halt weg, dann kriegen sie aber doch hin, aber durch halt bessere Maschinen, Automatisierung und, verlieren halt die Leute, also die holen immer noch genauso viel Eisen aus dem Boden, genauso viel aber Rohstoffe,
brauchen halt weniger Angestellte.
Brauchen halt nur noch 10% der Leute. Ja. Und jetzt hast du halt 10, plötzlich 40 Jahre später hast du halt nicht mehr 90% der Leute, die in den Minen arbeiten, sondern 90% Leute arbeiten eben nicht mehr in den Minen. Und die Jobs verschwinden, der Lebensstandard sinkt halt und genau wie bei uns irgendwie im ländlichen Raum findet man halt seinen Schuldigen, woran das liegt. Ne? Und dann kommt halt jemand wie Trump und sagt halt, hey, Leute, ich bin nicht wie die. Ne? Und das hängt gar nicht so sehr damit zusammen, dass er irgendwie ein reicher Milliardär aus New York ist. Das sehen die Leute halt gar nicht. Ne? Obwohl er ja so unglaublich weit weg ist von einem Leben eines Minenarbeiters. Ne? Aber er verkauft sich halt gut, ne, und sagt dann so, ich bringe euch den Wandel, dass das nicht passiert. Das ist dann was anderes, aber die Leute sind halt wirklich am Ende.
Und Hillary Clinton war auch nicht näher.
Und das ist der zweite Aspekt. Ne? Das ist der zweite Aspekt. Sie steht halt für das Establishment. Ne? Genau.
Und die ist auch nicht näher an den Minenarbeitern dran. Ja. Genau. Und
wenn sie dann kommt, halt quasi mit, also ich tue das nicht ab so, aber mit LGBT-Rechten und irgendwie Frauenrechte und so weiter, ne, das ist halt den Minenarbeitern auch ein bisschen Wumpe einfach. Ne? Die sagen halt, entweder wir bekommen jetzt hier wieder Jobs, oder wir müssen halt oder ich kann halt meine Familie nicht ernähren.
Und die miese Realität ist, das war, das muss kurz nach der Wahl gewesen sein, gab es ein dreiteiliges Spezial bei The Daily von einem New York Times Podcast, wo es viel darum ging. Und am Schluss gab es dann auch tatsächlich ein Interview mit so einem alten Minenarbeiter, der jetzt quasi Rentner ist, aber sein Sohn hat auch keinen Job mehr und er hat auch seinen Job früh verloren. Und der Moderator halt so New York Times, lebt in New York, irgendwie so ein super softer, politisch korrekter Boy, ja, spricht mit dem und der ist also ich mag den total gern, aber der ist so ein bisschen emotional und der war fertig mit der Welt, als der mit diesem Typen telefoniert hat, als der Typ halt auch irgendwie ihm erzählt hat von seinem Leben und warum es so scheiße ist und ihm selbst quasi nichts Besseres eingefallen ist, als so, naja, aber das hat keine Zukunft. Also selbst wenn wir jetzt behaupten, nee, wir machen jetzt noch weiter, dann geht es vielleicht noch 10 Jahre so weiter, aber es ist nichts, auf was ihr bauen könnt. Also ihr seid da oben eigentlich alle am Arsch. Ja, mal abgesehen davon, dass wir es auch gar nicht mehr wollen, weil das, was ihr da macht, mega schlecht für die Umwelt ist. Ja, also so dieses, wo auch er selbst feststellt, okay, meine politische Überzeugung, wo ich auch glaube, dass es besser für die Menschheit ist, ein Resultat ist, dass ich da eine ganze Bevölkerungsgruppe mega zurücklassen muss an der Stelle. Weil, ne, also wir können nicht morgen Jobs erfinden und die fangen jetzt alle an, Engineers zu werden oder Programmierer zu werden.
Das ist halt das Problem, so was. Früher konntest du halt aus der Highschool gekommen und du konntest halt direkt da anfangen zu arbeiten. Ne? Und das war halt über 3 Generationen so. Mittlerweile brauchst du halt einen College-Abschluss, das heißt, du musst da schon mal wegziehen, das heißt, du musst dann irgendwie nach Minneapolis ziehen oder so, was halt schon nicht mehr so einfach ist, du brauchst dann halt irgendwie eine College-Ausbildung, die halt keiner bezahlen kann und dann kannst du, wenn du Glück hast, wieder zurückkommen und hast halt einen Engineering-Job, ne, oder einen Programmierer, irgendjemand, der halt die ganzen Maschinen bedient, ne, die Leute gehen halt nicht mehr mit der Spitzhacke rein.
Ja, ne? oder die Industrie wechseln, ne, also die
können aber mach das mal mit 50, ne,
genau,
tatsächlich,
genau.
Das funktioniert nicht.
Die könnten nicht jetzt, selbst wenn sie das fetteste Investitionsprogramm ever machen und da oben irgendwie die krassesten Windparks aufbauen würden, die da alle gebaut werden und hätten da genug Jobs für alle rein rechnerisch, die Leute könnten sie trotzdem nicht nehmen. Das heißt, die sind einfach abgehängt. Die sind einfach, das ist einfach durch.
Das ist so ein bisschen die Quintessenz, ne? Das ist halt unglaublich schade. Das ist aber einfach so eine Wandelgeschichte, ne? Das ist halt irgendwie, weiß nicht, das ist jetzt ein bisschen zu einfach gegriffen, aber ne, was ist mit den ganzen Hufeisenschmieden passiert, so?
Ja,
ne?
aber.
Oder mit den Kutschenbauern, so, ne? Entweder hat man sich halt angepasst oder das war's halt. So, so traurig
und
wie das ist.
Die Linke, die tut sich das, und da gehöre ich ja auch dazu, man rechnet sich das gern so schön, ne? Also so. Und das funktioniert ja auf dem Papier auch, ne? Ja, und dann schaffen wir neue Jobs und neue Industrien und dann müssen wir da irgendwie hin und bla und, aber so, faktisch passiert es halt nicht. Ja? Du kannst dann vielleicht es schaffen, die nächste Generation zu retten und dahin zu bringen. Du kannst irgendwie ganz viele andere Leute, die andere Jobs irgendwie nicht mehr machen können, vielleicht irgendwie da umsiedeln oder so. Aber es bedeutet auch, dass ein Teil einfach durch ist.
Ja. Also da fand ich es halt sehr interessant einfach, ne? So diese ganze Sache. Ne? Da war es halt auch thematisch ein bisschen politischer als vielleicht jetzt, weiß nicht, wir waren halt auch in San Francisco, da war halt so diese ganze Beat Generation, war so ein bisschen Thema, Hippies in San Francisco, was hat sich damals, also was hat sich so seit dem Summer of Law verändert? Aber in diesen ganzen Hubs, in diesen ganzen Zentren, New York und so weiter, ne, da merkst du das nicht so sehr, wie sich das wirklich gewandelt hat. Da oben, wo es halt einfach nur, wo irgendwie der
wo
Winter,
die Zeit stehen
wo der Winter halt minus 40 Grad hat, ne, wo du einfach erfrierst draußen in der Nacht, und wo Leute da irgendwie Kohle schürfen, ne, oder Eisen, whatever, da merkst du halt, also das ist halt so ein bisschen so ein realeres Amerika, hatte ich das Gefühl, ne.
Aber würdest du jetzt sagen, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hochgestochen, aber würdest du sagen, wenn ich jetzt als Tourist dorthin fahren würde, würde man mit dieser Spaltung, würde man da automatisch mit konfrontiert werden, oder ist das was so im Hintergrund passiert?
Nee, das passiert
nicht. Also man müsste schon auf die Suche danach gehen, um damit konfrontiert
zu werden. Man muss mit Leuten reden.
Wenn
du irgendwie sagst, du machst jetzt hier so eine, oder du machst einen Roadtrip durch Amerika,
dann würde man es wahrscheinlich
on the road mäßig oder so. Würdest du es, glaube ich, nur merken, wenn du mit Leuten sprichst, ne? Und tiefer sprichst, weil das ist ja auch, die tragen jetzt ihr Herz auch nicht so auf der Zunge. Mhm. Ne?
Also du musst schon
auf die Zunge gehen. In der Bar nach 3 Bier so.
Ja, okay, ne?
Oder halt, wenn du irgendwie journalistisch da bist und dann mit den Leuten wirklich pointiert diese Fragen stellst.
Das interessiert mich, ist es dann also schwierig, weil ich nicht weiß, ob man es überhaupt vergleichen kann, aber ich weiß ja nicht, ob du mal mit so einem richtigen Trump-überzeugten Typen gesprochen hast oder mit Menschen. Ist das dieselbe unverbesserliche Argumentation wie bei unseren AfD-Lern, oder kann man das gar nicht vergleichen? Oder geht es in dieselbe Richtung?
Also ich glaube, ich habe eher mit Trump-Supportern gesprochen als mit AfD-Lern, wenn ich ehrlich bin. Also das liegt aber auch so ein bisschen an Berlin, ne? Wo triffst du mal hier auf jemanden, der wirklich also wirklich überzeugt ist? Und das aber
beziehungsweise sagt, jemand, der es auch dir sagt, ne?
Ja, ja, eben.
Ich sehe in letzter Zeit viel zu oft Leute, die irgendwie ihre Gesinnung nach außen tragen.
Das ist halt auch so ein bisschen das Problem, wenn du jetzt zum Beispiel in Woodstock bist oder so, ne? Irgendwie Ärzte, also das war in den frühen 20. Jahrhundert, war das so eine Künstlerkolonie, ne? Mit den ganzen gestressten New Yorker, ne? Sind halt alle da hochgefahren. Das hat sich halt nicht wirklich geändert. Und wenn du mit den Leuten sprichst, die sind halt alle komplett anti-Trump. Und wenn man fragt, aber also ist ja nicht so, dass sie 100% anti-Trump sind, ne? Hier gibt's ja bestimmt auch Leute, die durchaus eine andere Meinung haben, so, ja, nee, eigentlich nicht, ne? Das ist schon so, du traust dich das da auch nicht zu sagen. Also da fährt dann keiner mit dem Pro-Trump-Sticker auf dem Auto rum.
Ja,
ne?
Okay.
Und wie gesagt, wir waren halt nicht wirklich, und das war halt das, also deswegen kann ich es halt schwer beurteilen, wir waren jetzt nicht wirklich in Areas, wo das so extrem ist.
Das war halt auch nicht der Schwerpunkt der Reise.
Nee, eben. Ja, eben,
okay, verstehe.
Also das kam drin vor, und auch so, wir hatten auch so ein paar konservative Politiker, aber dafür musst du halt wirklich dann, glaube ich, nach Mississippi fahren oder sowas, ne, so.
Aber
wirklich ein bisschen ins Backland auch einfach, ne.
Es ist halt witzig, wie schnell, du sagst, du warst in den USA, wie schnell man bei USA sofort auf Trump kommt. Aber
klar, aber das ist halt, also das beschäftigt die Leute halt extrem. Das ist nicht wie bei uns hier mit Mutti Merkel, so das läuft schon so, und dann so einmal kurz vor der Wahl sind die Leute plötzlich Politik interessiert. Ne,
und krass, und auch wieder so eine Beobachtung von mir heute. Ich habe heute dann verzweifelt versucht, als ich dieses Cannabis-Ding für heute so mal raussuchen wollte, weil ich wusste, dass da was bequatscht wurde, wollte ich mir so den Artikel raussuchen, wo das besprochen wurde. Das waren immer so Seiten, Randnotizen. Und bin ich so auf, ich glaube, den führenden Süddeutsche Zeitung, Spiegel, FAZ Welt war ich unterwegs, ja. Und bei der Süddeutschen Zeitung war die Titelstory nach halt ihre komischen Paradise-Papers, die sie da halt herbei recherchiert haben. Und beim Rest war es im Grunde Trump. Ne? Also du hast quasi, wir haben eine Bundestagswahl hinter uns und wir sind gerade in Sondierungsgesprächen, und es ist eigentlich eine total abgefahrene Situation, weil drei Parteien, die irgendwie ganz komisch miteinander umgehen, versuchen da irgendwie was zu finden, und die müssen da sich irgendwas überlegen, und auf den Titelseiten von den Zeitungen, klar, er war halt auch in Anführungszeichen nur in Südkorea, ja, also klar, es ist irgendwie wichtig mit Nordkorea-Konflikt und so, aber es ist auch in Deutschland macht der Typ einfach so viel Klicks, also es macht einfach wahnsinnig viel Sinn für die Medien, über diesen Typen zu sprechen, weil alle so wissen, auch gerade bei uns, gerade bei Mutti Merkel, da kann man sich zurücklehnen und kann sagen, aber die Amerikaner sind noch wahnsinniger, weißt du? Das ist doch alles okay.
Ja, ja, klar. Ja.
So, das ist ein bisschen Wohlfühl fast schon für uns auch, ja. Ja? Also
So wie sich halt Leute im Fernsehen angucken, denen es schlechter geht als einem selbst.
Genau.
Das ist so ein bisschen dieselbe, schlägt so in dieselbe Kerbe so ein bisschen. Ja. Ist eigentlich traurig.
Das ist aber auch das, was ich so ein bisschen da den Leuten versucht, also, weil die sind ja auch mega dran interessiert, ne, wie wird das überhaupt von außen wahrgenommen, ne. Die haben sich halt echt gefreut, dass irgendwie ein deutsches Team, also, dass das deutsche Fernsehen quasi mal rüberfährt, weil das halt seltener passiert, sagen wir mal so, und ein bisschen Interesse zeigt daran, ne. Die haben halt so ein bisschen das Gefühl, ja, und das ist ja so ein bisschen das, das Paradoxe, weil eigentlich sind die Medien ja sehr interessiert hier daran, ne? Aber so dieses, wie geht's Amerika fernab von Trump, so das interessiert halt kaum jemanden. Und letzten Endes, das war so ein bisschen das Ziel vielleicht auch, so zu arbeiten und zu gucken, was passiert dann noch gerade, ne? Oder wie hat sich das verändert? Ist nicht so einfach, ne? Weil das halt irgendwie so ein prominentes Thema ist für alle. Und die ganzen, also die konservativen Leute sagen halt, okay, wir haben es geschafft, ne? Was sich jetzt entwickelt, schauen wir mal, aber das kriegt er schon irgendwie hin. Und alle anderen sagen, wir sitzen die Sache aus.
Ja, krass. Ne? Was mich jetzt nochmal ein bisschen interessieren würde, ist, um also ein bisschen vom Wahnsinnigen wegzukommen zum Schönen. Du warst ja da jetzt in vielen verschiedenen Ecken unterwegs und ich meine, Monat ist ja auch eine lange Zeit. Ich war noch nie in Amerika, ich habe super Bock, mir das mal anzugucken. Aber wo hat es dir denn am besten gefallen, so von der Landschaft her oder von der Ecke her? Also kannst du da irgendwas benennen?
Hattest du überhaupt Zeit, darauf so ein bisschen
zu achten? Nee, komm. Genau, also das hätte mich auch interessiert. Hat man bei einem Monat Zeit, in dem man eigentlich was drehen muss, hat man da Zeit für Day off oder so?
Nee, das war durchgehend arbeiten.
Ja.
Also ich jeden Tag arbeiten. Ja. Prinzipiell eine gute Frage, weil ich finde, Amerika ist halt wirklich ein sehr diverses Land, so, ne? Sowohl von den Leuten als auch von den Kulturen. Das ist einfach so ein extremer Melting Pot, aber auch von der Natur her. Was ich ganz cool fand, aber halt auch, wenn wir mal rausgekommen sind, war so ein bisschen die Area außerhalb von New Orleans. Ne? New Orleans an und für sich eine coole Stadt auf jeden Fall. Sehr musikalische Stadt auch einfach. Ne? Wenn du da, also du hast ja dieses French Quarter und das
ist ja alles erfunden worden fast.
Ganz genau, ne? Und wir waren da auch, weiß nicht, das war hier relativ groß, so dieser Fats Domino, dass der gestorben ist, der gilt so quasi als der erste Rockstar. Das ist halt so ein schwarzer Musiker und der hat in den 50ern hat er sozusagen, oder sein Credit ist so ein bisschen die erste Rock'n'Roll-Platte gemacht zu haben. Okay. Woran sich dann Elvis gut bedient hat und hat daraus das weiterentwickelt. Und der ist halt gerade gestorben, irgendwie mit fast 90 oder Ende 80.
Okay.
Und bei dem, mittlerweile ist es ein Waschsalon, ne, mit so riesigen Rattermaschinen, aber das war früher sein Studio.
Ah,
ne? Also das wurde wirklich da erfunden letzten Endes. Ne?
Ja.
Und an jeder Ecke wird Musik gespielt, ne, so Jazz, Blues, Gospel. Das ist wie gesagt eine sehr musikalische Stadt. Und da sind wir halt einmal auch rausgefahren, ne, außerhalb von diesen Fluttoren. Es gibt ja wirklich diese 5 Meter hohen Eisentore, die sie da wahrscheinlich schon vor Katrina hatten. Die werden halt dicht gemacht, wenn ein Hurricane kommt.
Krass.
Und das Ding ist halt, dass dann, wenn du außerhalb bist und die machen die Teile zu, kommst du nicht mehr rein nach New Orleans, ne? Dann stehst du halt da. Obwohl es halt noch so Notdurchgänge gibt, damit halt die National Guard und so durchkommt, ne?
Klingt halt so nach so einem richtigen Post-Apokalypse-Szenario eigentlich.
Das
so,
Ding
ne?
ist halt, das ist alles Sumpf draußen.
Ja.
Und das ist aber Brackwasser, also so halb Salz, halb Süßwasser und die ganzen Bäume vertragen das nicht. Das heißt, soweit das Auge reicht, hast du halt so Baumgerippe.
Mhm.
Überall, ne? Und alles ist flach und alles ist Sumpf einfach, ne?
Ja.
Ein bisschen wie bei Fallout tatsächlich. Und das war cool zu sehen auf jeden Fall.
Mhm.
Ne?
Ich glaube ja auch, dass so diese Naturkatastrophen, mit denen die da so sich abgeben mussten, natürlich kriegen wir davon ja auch mit und dann ist aber halt auch wieder gut, ne? Aber dass da halt vor Ort die Welt noch nicht wieder in Ordnung ist.
Klar.
Und der Struggle nach wie vor echt groß ist wahrscheinlich so. Dass,
ich meine, allein schon bei den ganzen Stürmen und Wirbelstürmen, die jetzt ja dieses Jahr schon wieder da waren.
Und ich meine, warst ja im Prinzip da, da war ja nicht wirklich gerade Entspannung für die Leute da unten, ne? Also auch, weil du bist ja, bist du quasi von Ost nach West über den Norden oder über den Süden?
Naja, also ich bin quasi, war im Norden und bin dann in den Süden relativ gerade unten geflogen.
Okay.
Genau, aber das war, wo ich quasi, das weiß ich noch, da war ich halt hier in Berlin im Auswärtigen Amt und habe da mein Visum beantragt. Da lief halt schon in dem Amt, da läuft dann halt auch CNN. Ne? Und da war halt schon Berichterstattung von den ganzen Wirbelstürmen unten in Costa Rica, da ist das gerade passiert. Und dann, weiß ich nicht, 3 Wochen später oder so, oder 5 Wochen später war ich dann halt selber in New Orleans. Direkt die nächste Wirbelsturmwarnung. Ne? So dieser Nate, der Tropensturm, der hat sich gerade angekündigt und wir waren genau da zu dem Zeitpunkt. Und da war dann halt Ausgangssperre ab 17 Uhr. Das heißt, du kannst nichts mehr kaufen ab 17 Uhr. die ganzen Bars haben halt für den Sonntag, war das dann auch zugemacht, ne? Die ganzen Leute waren trotzdem wild am Feiern, ne? Und wir sind dann am nächsten, ich glaube, wir haben dann noch gedreht und sind dann halt am nächsten Tag, oder quasi in der Erwartung, dass das Ding am nächsten früh ankommt und den ganzen Sonntag wir nichts machen können, waren wir dann unterwegs, haben irgendwie Bananen, Bier und Wraps gekauft und haben dann irgendwie versucht, nochmal Kerzen zu finden. Und letzten Endes sind wir dann früh, und das Ding sollte halt früh um 9 ankommen, ne, direkt in New Orleans. Da schon irgendwie hochgestuft zu Hurricane Stufe 2 von 4, was halt extrem ist dann. Das ist dann vergleichbar mit dem mit Xavier hier in Berlin. Ne? So 160, 170 km/h. Und dann bin ich früh aufgewacht und es hat so ein bisschen genieselt und dann eine halbe Stunde später hat die Sonne geschienen. Okay. Weil Hurricane abgedreht hat in der Nacht und das 300 Kilometer war der östlich irgendwo an Land gegangen.
Aber war das dann mit Houston?
Nee, das war davor. Das war ja Irma,
glaube ich. Genau, es war Houston, Puerto Rico und dann gab es nochmal irgendwie Probleme, ne?
Naja, genau. Aber wo das mit Houston war, da haben wir schon hier in Berlin überlegt, kriegen wir das überhaupt hin? Mhm. Ne? Lohnt sich das da hinzufahren? Steht alles unter Wasser? Das muss ja alles vorher abchecken. Houston? Nee, gar nicht. Ja, und letzten Endes ist dann nichts passiert, ne? Aber die Leute sind halt, also der Bürgermeister ist halt unglaublich vorsichtig, weil er nicht Katrina 2.0 haben möchte, ne?
Ja, aber, also, na gut, ich weiß nicht, ob du jetzt lange genug warst, um halt den Vergleich zu ziehen, aber hattest du den Eindruck, weil du meintest jetzt, die haben trotzdem gefeiert?
Ja, also eher so die Touristen tatsächlich, ne? Und die, und also die Locals aber auch, was? Sie sind, sorry, sprich
jetzt mal aus. Hat es den Eindruck gemacht, also jetzt vielleicht nicht unbedingt panisch, aber als wären die so ein bisschen aware, wenn es so eine Sturmwarnung gibt und die haben halt die Scheiße schon vielleicht mehrmals durchgemacht?
Ich glaube, also die betrachten das mit dem nötigen Ernst, aber zu dem Zeitpunkt war das halt auch so der vierte Wirbelsturm in 2 Monaten oder so, ne? Und die sind da halt auch irgendwann so, okay, ich habe jetzt hier irgendwie die ganzen Fenster vernagelt, ich habe jetzt hier Vorräte für 3 Tage, ich habe Wasser und ich habe einen Generator. Mehr kann ich nicht machen. Ne? Und den Rest schauen wir mal. Ich versuche pünktlich zu Hause zu sein und wenn nicht, schließe ich mich halt 3 Tage zu Hause ein.
Ja, das ist dann halt so ein bisschen diese
was anderes kannst du ja nicht machen.
Tornado-Fatigness. Ne? Man gewöhnt sich halt dran. So, das ist wahrscheinlich dann auch irgendwann so. Wenn es zu deinem Alltag gehört, dann
das stimmt ja halt auch also, nicht. Ne? Das gehört ja nicht zum Alltag. Klar, kriegen die jetzt das nicht das erste Mal ab, aber deswegen frage ich halt, ob generell eine Atmosphäre so zu spüren war, ob die Leute
so
ein bisschen prepared oder
aware. Ja, die sind aware und prepared. Das Ding ist aber auch so ein bisschen, wenn nicht von vornherein irgendwie gesagt wird, das ist jetzt Stufe 2 und das wird noch mehr, sind sie halt, ja, okay. Safety first, aber ich arbeite jetzt noch bis Mitternacht, obwohl Ausgangssperre 17 Uhr ist und dann gucke ich mal, was passiert.
Ja.
Ne? Und da hast du halt so die Kellnerin, die dann sagt, ja, beim letzten Wirbelsturm habe ich auch noch gearbeitet, ne? Da muss ich halt die Bierflaschen auf dem Ding festhalten. Ist halt so. Ne? Also die wissen das schon, aber die sind da auch, weiß nicht, die Leute im Hotel schlafen dann halt auch im Hotel, ne? Und sagen, scheiße. So, muss jetzt sein, gut, egal. Ne? Jeder hat eh so sein Zimmer und pennt da irgendwo und dann ist halt gut. Ne? Krasser fand ich das dann wirklich eben, wo wir draußen waren, ne? Außerhalb dieser Flutmauern, wirklich dann am Dead End, wo dann als nächstes nur noch Sumpf kommt. Und dann haben wir halt auch da gedreht, wunderschöner Sonnenuntergang, alles schick. Und dann kommt dann halt auch so ein Local, also ein Typ, der da wohnt in so einem Stelzenhaus, kommt dann halt so raus. Und ich habe bloß gefragt, ist es okay, ob wir hier drehen können? Ne? Und dann meinte er, du, ich habe ganz andere Probleme, ne? Der Hurricane ist jetzt gerade vorbei, ich habe Kinder hier, was, macht was. Do what you have to do. Mhm. So, und dann, okay, naja gut, dann lass das mal ganz schnell machen.
Ja.
Weil er nicht freundlich war.
Ja.
Und dann kam er aber auch, irgendwie eine halbe Stunde später, kam er dann so ein bisschen grummelig runter. Die Treppe von seinem Stelzenhaus geht wieder hoch und ich, okay, jetzt müssen wir uns mal beeilen. Und dann kommt er wieder raus und hat so 6 Bier im Arm. Ne?
Ach, geil.
So, what are you guys doing here?
Ne? Ja, geil.
Und der hat dann, was mir das erzählt, und meinte, er war sein ganzes Leben da, ne? Also er war, ist halt so Krabbenfischer. Ne? Wirklich wie bei Forrest Gump einfach, ne? Der Fischer hat Krabben im Sumpf. Mhm. Ne? Oder krass. So Chlorfisch. Und er war nur einmal nicht da nach Katrina, ne? Und hat uns dann so Fotos gezeigt und da war alles weg. Ne? Diese Stelzenhäuser, in denen die wohnen, die sind halt alle neu. Ne? Das ist jetzt Häuser, wenn sie quasi auf ebenem Boden gebaut werden, kriegen halt keinen Stromanschluss mehr. Mhm. Ne? Da sagt dann halt die Stadtverwaltung so, das machen wir nicht mehr. Und dann haben die denen halt so Stelzenhäuser hingestellt. Ne? Und die müssen halt irgendwie in 10 Feet, was ist das, 10 mal 3 Meter, 4 Meter über dem Boden sein. Ne? Einfach safety first, damit halt nichts passiert. Aber wenn der halt wirklich nochmal so ein Hurricane rüberfliegt, dann ist das trotzdem alles
weg. Ja.
Und auch da, die
das
sind halt
nur gegen Hochwasser im Grunde, ne?
Ja, genau. Und der hat dann, also kam halt auch also riesige Plauze, so sonnenverbranntes Gesicht, Mitte 50, wie so semi-literate, ne, kann ich glaube, so richtig schreiben konnte er auch nicht, hat er auch gesagt dann. Alles zugehackt, alles tätowiert, aber halt so ein Bär von Mann, aber halt so ein Kuschelbär eigentlich. Und er hat dann auch so die Story erzählt, ja, irgendwann mal, weil wir über New Orleans und über die Musik geredet haben, und er meinte auch, ja, irgendwann war hier mal so ein Rockstar vor 20 Jahren. Boah, ich habe keine Ahnung, wie der heißt, ne? Aber irgendwo da hinten an der Straße stand die mit ihrem Tourbus. Und ich bin da halt hin und da haben wir dann einen Joint zusammen geraucht. Und dann war die Story so aber mir fällt nicht ein, wer das ist. Ne? Und aber alle meinten, wow, krass, dass du mit dem geredet hast, aber keine Ahnung, wer das ist.
Yeah.
Und dann irgendwann kam später seine Frau und sie, ja, I don't know, Paul McCartney oder so.
Geil.
Das war Paul McCartney, hat so eine USA-Tour gemacht, hat dann Joint geraucht mit dem Typen. Ne? Aber der ist halt so komplett raus, die haben dann Fernseher irgendwie und er sagt halt so, Krampfischen ist sein Leben, das macht er wahrscheinlich, bis ans Radenbein.
Aus dem Boot kippt quasi.
Und das war's dann halt, ne? Und damit ist er auch vollkommen zufrieden, ne? Klar. Und für ihn am Horizont siehst du dann halt aber auch so New Orleans, ne? Das ist halt so ein bisschen wirklich so wie in Frankfurt-Oder wohnen und dann am Horizont siehst du halt Berlin immer, ne? Und du bleibst aber in Frankfurt und sagst so, mehr will ich auch gar nicht.
Ja.
Was auch absolut cool ist, ne? Aber da treffen einfach so Welten aufeinander, ne? Also New Orleans kann ich empfehlen auf jeden Fall. San Francisco auch, super schöne Stadt. Das war dann unser nächster Spot. Auch wenn da diese fiesen Waldbrände getobt haben gerade.
Ah ja, stimmt, das war das andere.
Ja, das komplette Katastrophenpaket abgegriffen so quasi.
Ja.
Tornado hat noch gefehlt. Hurricane.
Ja, Hurricane Tornado.
Das gleiche.
Geschenkt. Ja. Genau. Und da ist ja sozusagen das ganze Napa Valley, irgendwie 30 Kilometer nördlich von San Francisco, ist ja komplett abgebrannt, ne? Da wo der Wein ja herkommt, ne? Mhm. Und die ganze Stadt lag unter so einer fiesen Dunstglocke, ne? Blutrote Sonnenuntergänge. Und einen Tag, nachdem wir dann los sind, haben sie irgendwie die Warnstufe für quasi Bronchialerkrankungen halt nach oben geschoben, ne? Wo sie dann gesagt haben, das ist so, als ob du die ganze Zeit in der Fabrik, also neben einer Abgas, also nicht Abgasfabrik, aber neben der Fabrik wohnst, wenn du da halt länger unterwegs bist.
Krass.
Ja, das versaut halt so ein bisschen die schönen Shots, ne? Weil du halt nicht zur Golden Gate Bridge fahren kannst auf die andere Seite und dann so Sonnenuntergang, ne? Weil halt alles einfach unter so einem dicken, rauchigen Mantel liegt.
Aber Klischee-Shot konnte nicht.
Aber
Stock-Videoaufnahme ausbasteln.
Aber sicherlich trotzdem einen Eindruck oder auch so eine Atmosphäre, die man wahrscheinlich auch nicht so schnell vergisst, wenn man mal unter diesen Bedingungen dort ist, oder?
Wahrscheinlich nicht, ne.
Ja.
Also wo ich das letzte Mal da war, vor irgendwie 7, 8 Jahren, war das nicht so.
Naja. Du weißt ja, was ich meine.
Ja, ja.
Es ist ja
spring eine Story bei raus. Ne?
Auf jeden Fall. Und es ist ja was, wovon du immer mal erzählen kannst.
Genau.
Ja.
Da haben sie uns dann auch den Produktionsvan aufgebrochen. Das war halt ein bisschen extrem.
Also ihr hattet ja wirklich alles dabei.
Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. So am selben Tag, wo wir dann gesagt haben, so aus Gründen weil etliche Flüge ausgefallen sind, fliegen wir halt nicht runter nach Los Angeles, sondern wir fahren und das sind halt so 7 Stunden.
Ach, also ihr wart auch noch in Los Angeles nur kurz, weil ihr zum Flieger wolltet, oder?
Nee, die letzten 3 Tage haben wir da auch was gedreht, genau. Da waren wir bei diesen Seven Sisters oder so, diese viktorianischen schrägen Häuser, was auch im Intro ist von Full House und von dieser Iconic Everywhere Point. Ja, genau. Dieser Iconic Point in San Francisco. Und haben da halt gedreht und 15 Meter daneben stand unser Wagen. Und auf einmal war so helle Aufregung und wir gucken halt rüber, was da passiert. So 4 Leute stehen um unser Auto rum, ne, die ganzen Seitenscheiben eingeschlagen.
What?
Ne, da ist jemand, also Drive-by quasi. Der Typ ist rausgesprungen, haben mit so einem Sicherheitshammer die ganzen Scheiben eingeschlagen und hat sich das Zeug einfach gekrallt, ne. Halt so ein paar Privatsachen. Von mir war nichts dabei, weil mein Rucksack auf der anderen Seite lag. Aber halt von Kollegen haben halt Sachen gefehlt. Aber auch die Polizei hat ewig gebraucht, bis sie da war. Und war so, ja, das ist jetzt auch nicht das erste Mal heute, ne. Und dann ist aber vieles tatsächlich wieder aufgetaucht. Also auch so Reisepässe und so, weil die Leute, die das da mitgenommen haben, haben das halt an der nächsten Kreuzung wieder rausgeschmissen, ne? Weil du halt, wenn du damit erwischt wirst mit Reisepässen von jemandem, dann bist du halt im Sack.
Sehr ärger, ja.
Ne? Und dann, während die Polizei noch da war, kam der Anruf bei ihm und meinte, ihr hattet doch gerade hier so einen Autoeinbruch, ne? Ja, ja. Ja, ist wieder aufgetaucht, ne, das Zeug. Aber das ganze Cash fehlt halt, die Laptops fehlen und sowas. Ne?
Shit.
Ja. Und dann halt schön direkt danach nach Los Angeles für 7 Stunden.
Ja. In dem kaputten Auto?
Nee.
Mit den
komplett fehlenden Scheiben sind wir dann eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde mit 80, 90 Sachen zum Flughafen gefahren, auf dem Highway. Und es hat Schweinekalt dann. Du hängst da bloß so, kuschelst dich ein.
Geil.
Und Fahrtwind. Also war so halt halbes Cabrio.
Geil.
Und da sind wir halt auch da rein bei Avis, bei dieser Autovermietung, ne? Und der Typ guckt dann auch so, yeah, it's a slow day today, you're only the fourth one. Normally it's like 10 a day. So. Und die waren, weiß ich, eine halbe Stunde gedauert, ne? Dann haben sie halt den Wagen ausgetauscht, dann sind wir halt mit dem wieder kompletten Wagen nach Los Angeles runtergefahren, ne?
Crazy shit, ey.
Und in Los Angeles noch Zeit gehabt? Oder? Nee.
Leider auch nicht.
Keine Weinstein-Protestanten gesehen?
Eine geschickte Überleitung.
Wurdest du angefasst?
Wow. Von Kevin Spacey, Mann.
Hallo.
Wäre aber krass.
Also,
wär
eine Story gewesen.
Selbst wenn er dich nicht unsittlich berührt hätte.
Nee, tatsächlich nicht.
Hast du mal ein Kartenhaus gebaut?
Tschö. Nee, aber genau, in der Zeit kam das halt alles auch so ein bisschen hoch gerade. Ne? Also so, wenn man so dann mal am Flughafen sitzt und irgendwie mal so einen Fernseher hat. Also nicht, dass die Hotels keinen hätten, aber macht man halt auch nicht anderen irgendwie.
Abends war man wahrscheinlich auch einfach zu müde, oder? Um sich jetzt noch was reinzufahren.
Ja, ja, mehr oder weniger.
Bei der ganzen frischen Luft.
Ja, eben.
Ja, in einer Weile ist halt, ich habe es halt gemerkt mit den Kontaktlinsen. Ne? Mhm. Also wenn du den ganzen Tag Kontaktlinsen drin hast, das wird einfach irgendwann richtig unangenehm, weil du halt so eine Ascheschicht auf den Augen hast einfach, ne? Ja, genau, aber so Harvey Weinstein und die ganze Geschichte, da kam das halt gerade hoch, ne? Ich bin jetzt seit 2 Wochen wieder hier. So, da kam mir noch einiges mehr mittlerweile.
Ja, ja. Richtig, ja. Man hat ja auch das Gefühl, bisher sieht es auch nicht so aus, als würde da irgendwie mal ein Ende in Sicht sein. Vor allem, weil ja, ich glaube,
wenn der Steinmann ins Rollen kommt und der Typ hat wahrscheinlich, keine Ahnung, mindestens 20 Jahre, wenn nicht sogar 25 Jahre in Hollywood und Konsorten gewütet. Mhm. Und wenn dann mal der erste so beginnt, also ich habe es auch nicht Story für Story verfolgt.
Nee,
ich auch nicht. Aber den letzten Stand, den ich habe, ist, dass er ja auch tatsächlich irgendwie geprüft wird, ob er angeklagt werden soll. Ne?
Ja.
Also ob er auch wegen
Vergewaltigung. Es gibt jetzt wohl sogar belastendes Material, mit dem er sogar angeklagt werden könnte.
Ja, das ist auch eine Schauspielerin, die hat bei Into the Void mitgespielt, die hat so einen südamerikanischen Namen, La Paz oder so, die ist eine ganz abgefahrene Frau, die hat so eine ganz abgefahrene Erscheinung, ja. Genau, und bei der da ist wohl wirklich Vergewaltigung und Anklage im Raum.
Ja. Ja, das ist halt so ein bisschen, ich habe neulich auch einen guten Artikel dazu gelesen, wo es halt einfach so ein bisschen wirklich um diese Culture geht, ne, das ist ja jetzt, ist ja wie mit Bill Cosby auch, ne, das passiert halt schon seit Jahrzehnten letzten Endes und das war immer ein offenes Geheimnis, ne, also jeder hat davon gehört, aber der Typ ist einfach sowohl Bill Cosby als auch Harvey Weinstein als auch Kevin Spacey, die ganzen Leute, die da jetzt irgendwie zu Recht irgendwie endlich mal im Negativen, im Rampenlicht sind, machen das halt einfach schon seit Jahrzehnten, ne?
Ja.
Und jeder weiß das auch, ne?
Und dann gibt es bestimmt noch andere.
Ja, sicherlich.
Also,
das ist ja halt das Ding. Sorry, ganz kurz, wenn ich da einhake. Aber ich glaube halt, dass es so, dass es jetzt auch hier in unserer Wahrnehmung so ein Thema ist, weil es halt nicht um irgendeinen C-Promi geht, der mal einen Film gemacht hat, den man vielleicht mal gesehen hat, sondern es geht halt um fucking Harvey Weinstein, wo halt jeder, der schon mal im Kino war, den Namen schon mal irgendwo gelesen hat. Ja. Oder Kevin Spacey von mir aus.
Ja.
Gleiche Liga oder vielleicht Liga.
Ja.
Und da wird's bei solchen Personen konkret, und dann ist es natürlich jetzt auch einen krassen Aufschrei wert. Ja. Also deswegen finde ich, so schlimm die ganze Sache auch ist, so, ich will das überhaupt nicht in irgendeiner Art und Weise schmälern, aber ich finde, es ist halt auch gleichzeitig wieder so ein bisschen cringy, dass es jetzt, also es fühlt sich auch an wie ein Hype. Weißt du, die Diskussion ist nötig und die muss sein, definitiv.
Ja.
Aber es ist halt auch leicht, jetzt darüber zu diskutieren.
Ja, gut, aber ich finde, besser drüber diskutieren, als nicht drüber diskutieren.
Also, ne? Also ja, so meine ich das nicht.
Yeah.
Also, vielleicht kann ich das nicht richtig ausdrücken, aber es ist halt auch jetzt.
Es ist halt sehr präsent einfach. Ne?
Ja. Bin da aber auch schon an meine Grenzen gestoßen, darüber zu diskutieren. Vor allem, wenn man mit Leuten spricht, die ja wirklich so einen ganz extremen Standpunkt haben und man dann versucht, irgendwie so seine Gefühle und seine Meinung irgendwie so mal zu irgendwie in Worte zu fassen, dass es manchmal nicht funktioniert. Und ich finde, dass man daran dann auch manchmal merkt, wie wenig dieser Diskurs, also das, was ja im Zuge von Weinstein rausgekommen ist, es geht ja, Weinstein ist ja, sag ich mal, der extremste Fall. Also er hat ja wirklich mehrere Frauen vergewaltigt. Mhm. Und dann gab es ja im Zuge dessen noch viele Fälle des sexuellen Harassments. Also sexuelle Belästigung.
Inappropriate Behavior.
Inappropriate Behavior, was ein ganz schlimmer Begriff, finde ich. Also, passt, wird der Sache oder der Tat nicht ganz gerecht. Was ich halt sagen will, dass offensichtlich die Auseinandersetzung und die Diskussion über dieses Thema sexuelle Belästigung so wenig diskutiert wird, dass oder zumindest auch hier so wenig diskutiert wird, dass man manchmal, also mir jedenfalls manchmal das Vokabular dafür fehlt oder die Fähigkeit, so darüber zu reden, ohne jemandem auf den Schips zu treten. Was wahrscheinlich auch daran liegt, dass es dass ich wahrscheinlich selber bisher wenig darüber geredet habe.
Bestimmt. Ja. Ich bin übrigens der Meinung, dass man nicht immer so viel aufpassen muss, irgendwelchen Leuten auf den Stips zu treten, aber
trotzdem will man ja Missverständnisse vermeiden.
Ja, sicherlich. Absolut.
Darum geht es mir eigentlich. Es geht nicht darum, dass ich jetzt irgendwie jemanden vor den Kopf stoßen will, weil das ist, wie spiegelt ja auch nicht meine Meinung wider.
Es gibt halt mehrere Aspekte, die jetzt durch die also ich glaube, Bill Cosby lassen wir vielleicht mal raus, weil das nochmal so ein...
Das ist nochmal drei...
Das ist nochmal so eine ganz andere Thematik. Ja. Also das ist nochmal... Da geht es wirklich um ein extrem krankhaftes, extrem abartiges Verhalten und
Ich meine, halt eher so dieses Phänomen, dass solche Sachen halt rauskommen, ne? Obwohl sie halt schon Ewigkeiten passieren. Und jetzt erst dann irgendwie 40 Jahre später teilweise. Ne?
Das ist, glaube ich, eigentlich das, was ich sagen möchte. Das ist im Prinzip schon immer ein Problem ist und jetzt wird auf einmal so jetzt wird sich dem Thema
so ein bisschen falsch an, ne?
So, ja, jetzt wird sich dem Thema so genähert, als, also jetzt fühlen sich auf einmal alle vor den Kopf gestoßen, wo ich so denke, so, na, was habt ihr denn gedacht, so, weißt du? Also, dass man jetzt darüber redet, dass da Leute in Positionen sind, in der sie anfangen, ihre Macht zu missbrauchen, weil sie sich halt einfach wie die Geilsten fühlen, weil sie einen Arsch voll Kohle haben und weil sie, weiß ich nicht, weil es vielleicht auch schon 10-mal geklappt hat, einem Mädchen irgendwie zu versprechen, ey, du kriegst da eine Rolle, wenn du mich jetzt hier anfasst. Und dann ist es, aber, also weißt du, ich finde es so ekelhaft, dass jetzt auf einmal so getan wird, als ob, oh mein Gott, was ist da los? Als,
Es ist halt, glaube ich, einfach ganz viel mit Gruppendynamik zu tun, ne? Also du, das ist halt, finde ich, bin also gar nicht mal jetzt auf uns bezogen, weil ich meine, natürlich können wir drüber reden, aber wir haben halt nicht die Reichweite, um wirklich darüber zu reden, so, weißt du? Aber wenn du dann halt jetzt Leute hast, wie Matt Damon oder Ben Affleck oder so, ne, die halt definitiv von solchen Sachen schon wussten.
Die eigentlich Teil dieses
Bereiches und die Teil des Problems sind ja auch irgendwo, ne?
Ja, oder hier auch Quentin Tarantino, der auch dessen Filme ja alle bei der Weinstein Company produziert wurden. Ja.
Irgendjemand hat halt gesagt, ich weiß nicht mehr, wer das war. Vielleicht, ich glaube nicht, dass es Tarantino war, der hat sich da auch ein bisschen zurückgehalten.
Er hat sich
aber,
jetzt auch geäußert letztens.
Aber es gibt halt noch zwei, drei andere, die halt wirklich sagen so, I fucked up. Ne? Ich wusste das schon die ganze Zeit.
Ja, Tarantino hat auch sowas
gemacht. Ja, und eigentlich hätte ich viel früher was sagen sollen, so mit Tiro Schleid. So, das ist, glaube ich, eher der richtigere Weg, damit umzugehen, als zu sagen, natürlich ist damit auch keinem geholfen. So, ne? Und natürlich kann das auch eine PR-Masche sein, ne? Ohne Frage. Ist es wahrscheinlich auch, aber finde ich halt irgendwie anders oder besser als, weiß nicht, wie das Roman Polanski gemacht hat oder Wodka-Ellen, Woody Allen, zu sagen so, ja, also wir gucken erstmal, was jetzt hier, ob das überhaupt bewiesen ist und so weiter. Und das sind ja alles Leute, die auch einiges auf dem Capholz haben, ne? Und das ist dann halt so ein bisschen, so Leute, vielleicht ist eure Zeit auch einfach ein bisschen vorbei, ne?
Ja, es ist aber auch, also was auch bei diesem ganzen Hype mit reinspielt, und das ist, glaube ich, auch das, also dieses Überschlagen, dass quasi alle möglichen Sachen, nicht, dass die das eine okay ist und das andere schlimm ist, sondern das ist alles, hat alles seine Aspekte und ist alles irgendwie eine eigene Diskussion wert, aber so diese riesengraue Masse zwischen Vergewaltigung, dann irgendwie Machtposition ausnutzen, und das schreckliche Wort, was du gemeint hast, quasi ein unangemessenes Verhalten, am Arbeitsplatz, und jetzt drücke ich es bewusst ein bisschen provokativ aus, ein bisschen zu flirty sein, und das ist so eine riesen Bandbreite. Und da kann man über muss man über jeden Aspekt reden und kann auch und muss auch jeden Aspekt in irgendeiner Weise verurteilen, aber es wird schnell genommen in einen Topf geworfen. Und das Interessante ist natürlich jetzt, dass bei Weinstein es angefangen hat mit, naja, der war so ein bisschen grabby. ja, zu, okay, der hat wirklich ganz viele Dinge gemacht und Frauen bedrängt, ja, zu Vergewaltigung. Kevin Spacey im Grunde ähnliches Schauspiel von, der hatte sich eine Zeit lang nicht unter Kontrolle in den 80ern und hat da auf irgendwelchen Partys an einem 15-jährigen Buben versucht rumzuspielen, ja, zu, okay, der hat regelmäßig junge Schauspieler oder Jungs in irgendeiner Weise belästigt. Ist ein Ding. Und ich habe jetzt auch wieder bei Joe Rogan, der hat es ausgegraben, die Quelle der Weisheit für alle. Nee, er hat einen Artikel gefunden, den ich jetzt selbst noch nicht gelesen habe, wo es darum geht, dass sein Bruder von Kevin Spacey, der Bruder, interviewt wurde und der Andeutung gemacht hat, dass quasi sie beide in der Kindheit halt misshandelt worden sind. Und der Vater wohl auch, das ist natürlich alles, was ich weiß, nehme ich noch nicht darauf fest, aber auch so der Vater auch Nazi war und irgendwie super rechtskonservativ, aber dann auch die Jungs irgendwie ziemlich scheiße und unwohl auch Gewalt und sexualisierte Gewalt mitgespielt hat, wo du auch Kevin Spacey einfach auch, ohne das mindern zu wollen, einfach auch ein kaputter Typ war oder ist, ja, also so dieses, und gerade bei ihm, um das nochmal einen ganz anderen Area von dieser Diskussion aufzumachen, Harvey Weinstein, ja, jeder kennt den von dem Logo, ja, und weiß, wer der ist, aber wahrscheinlich, no offense, ich hätte ihn nicht erkannt auf der Straße, bevor der Skandal passiert wäre, weil ich nicht weiß, wie der Typ ausschaut. Ja. Kevin Spacey da wiederum, der durchaus auch für seine Kunst und was er da tut, einen ziemlich hohen Bekanntheitsgrad hat und auch sehr beliebt ist. Und ich finde, Kevin Spacey ist und war auf jeden Fall ein großartiger Schauspieler. Und du entwickelst halt dadurch dass so eine Sympathie dagegen. Mhm. Und dann will man das auch im ersten Moment gar nicht so ganz wahrhaben.
Ja, ja.
So, wie war das wirklich so schlimm? Mein Gott, das waren die 80er, da hat er halt so einen Buben angefasst. Der sah wahrscheinlich aus wie 18. Ja, also so, wisst ihr, was ich meine?
Ja, ja. So dieses, wo ich das ganz schlimm habe, ist tatsächlich bei Louis C.K. auch.
Ja.
Ne, da gibt es ja auch so diese Anschuldigung, dass er halt Frauen bedrängt hat und irgendwie sich einen runtergeholt hat. Ach, vor denen und so weiter. Ja, und da gibt es auch nicht wenige Leute, die das sagen. Und da ist es, wie du schon richtig
Roman
sagst.
Roman Polanski, Woody Allen. Ja, Roman Polanski. Ja. Roman Polanski-Filme sind der Shit.
Ja.
Ja, der Typ ist ein Genie in dem Bereich.
Aber das Ding ist so ein bisschen, da habe ich halt keine emotionale Bindung zu. Mhm. Weißt du, deswegen, und das ist ja das, was du meinst eigentlich. Und zu Harvey Weinstein auch nicht, wo man dann halt sehr schnell also seine Meinung hat und so, okay, das stimmt dann halt.
Ja, oder
nur mal für mich so als Selbsterkenntnis, bei Lucy Kay musste, also womöglich war es halt genau dasselbe, aber man hat trotzdem noch diese emotionale Hürde, die man überspringen muss. Ne?
Und man
wünscht, was auch mit reinspielt einfach.
Ne? Und ich erwische mich regelmäßig dabei, dass ich mir dann wünsche, okay, Anschuldigungen und dass es manchmal oder häufig oder gelegentlich vielleicht der einzige Weg ist, solche Anschuldigungen kundzutun, insbesondere wenn es was ist mit einem Verhalten, was man irgendwie regelmäßig erlebt in seinem Leben, sexuelle Bedrängung oder was auch immer, öffentlich zu machen, ist vielleicht einer der wenigen Wege. Aber letztlich, so gerade bei Thema Vergewaltigung und Straftaten, so fucking, dafür haben wir Richter. Ja. So, also bringt jemanden vor Gericht, verklagt jemanden, dann hat er jemand, dann ist es quasi, ist der bestrafte Vergewaltiger. Anschuldigungen sind halt Anschuldigungen.
Hm.
Ja. Und es gibt nicht viel Wege, sich dagegen zu wehren, ja, außer zu sagen, ich war es nicht. Ja, natürlich war er gesagt, das war es nicht. Auf der anderen Seite, wenn das Ganze einem konservativen Politiker passiert oder Donald Trump grab her by the pussy, ja, ist es natürlich ganz klar, dass er das war. Ja, also so, es fällt auch sofort in diese Klischeebilder von Einstellungen, von Männlichkeit und was auch immer, fällt es dann sein, da passt's, da war das auf jeden Fall, ja, dieser komische Sportler, von dem ich noch nie gehört habe, der aber ausschaut wie ein Affe und sich so ein bisschen protzt, der hat hundertprozentig die Ische vergewaltigt und verprügelt, aber der coole Schauspieler oder Musiker oder Comedian, naja, bei dem müssen wir jetzt erstmal gucken,
ja,
wie es war. Ja. Und ich denke mir halt, man sollte versuchen, quasi diese dieses Maß versucht, zumindest versuchen, so sehr es auch der Kopf manchmal nicht will, an alle gleich anzulegen. Und das heißt für mich aber halt auch nur, dass quasi auch ein konservativer Typ, den ich unsympathisch finde, halt erstmal, wenn es um Straftaten geht, das erstmal bewiesen sein muss als andere, weil so, wo kommt man sonst hin?
Aber ja? Was machst du zum Beispiel bei Sachen, also direkt die Frage an dich, weiß ich nicht, jetzt, wenn Sachen verjährt sind zum Beispiel, ne? Wenn und die allein die Tatsache, wenn du halt eine Ausgleichszahlung machst sozusagen, ne, wenn du quasi wenn du dich außergerichtlich einigst und dann eine Abzahlung leistest, heißt, ist das kein Schuldeingeständnis, davon mal abgesehen, ne? Passiert aber trotzdem hier. Und es gibt halt auch die Situation sicherlich, wo Anwälte auch einfach enormen Druck ausüben auf jemanden und die Leute dann davon absehen, jemanden zu verklagen. Ich meine, das sind ja alles Sachen, die quasi mit der Justiz behindern können letztendlich.
Die Frage ist ja für mich immer, was ist denn die Konsequenz für mich persönlich? Also die Konsequenz heißt es dann, um jetzt mal bleiben wir bei Louis C.K., ich finde Louis C.K. dann nicht mehr gut, ich schaue seine Specials nicht mehr an,
ist die Frage,
oder heißt es, dass einfach das Bild, was ich von Louis C.K. habe, Knacks bekommen hat? Und bin ich trotzdem der Meinung, dass keine Ahnung, also so, was ist die Beziehung zu, also jetzt ein bisschen Meta, was ist die Beziehung zwischen mir und Louis C.K., ja? Es ist ein Typ, der im Fernsehen auftritt und der Sachen sagt, die ich lustig finde oder sehr klug. Ändert sich das dadurch? Manche Sachen, nö. Manche Sachen, ja, weil man
Background-Wissen
hat. Das bei ihm, bei mir so ankommt oder gut ankommt oder witzig ankommt oder wo ich zustimme, weil ich ihm gewisse moralische Integrität zutraue. Und wenn es die nicht mehr gibt, dann wird es ein bisschen,
Das ist halt so ein bisschen die Frage, die sich stellt. Darf man noch Woody Allen-Filme gucken? Sollte man die, also, oder ist es schlimm, die zu gucken? Wie ist das mit Harvey? Was ist so allgemein alles diese, wenn das in diese medienschaffende Richtung geht?
Ne? Ich finde, dadurch, also du hast es jetzt schon so ein bisschen angesprochen, wenn Leuten diese Vorwürfe und vielleicht sogar Anklagen gemacht werden und die aufgrund des juristischen Systems, was existiert, die Möglichkeit haben, sich da, ich nenne es jetzt mal, rauszuwinden, ja, also sich irgendwie zu einigen oder es wird eben Druck ausgeübt und das Ganze wird fallen gelassen und so, dann ist es, finde ich, die mindeste Konsequenz, dass die Öffentlichkeit sich dann mit dieser Frage auseinandersetzen muss. Ist es eine Person, die man irgendwie noch in irgendeiner Art und Weise supporten sollte oder eben nicht mehr? Und wir haben uns neulich schon mal drüber unterhalten, das ist halt so ein bisschen die Frage generell, was sind das jetzt für Konsequenzen? Ja, sagen wir mal, Harvey Weinstein kommt jetzt davon und der kann ja nicht so weitermachen wie bisher, weil der wird jetzt immer unter diesem.
Ich glaube, bei ihm sind sämtliche Brücken abgebrannt, so wie ich
ganz
das
genau
einschätzen würde.
Und
aber
dann
gibt ja noch genug andere.
Spacey sicherlich auch. Also ich glaube, das ist auch sein Karriereende.
Oder also zumindest ein harter Knick.
Oder ein harter Knick.
Fucking Mel Gibson hat bis auf den Juden beschimpft.
Hat er sich auch Braun verprügelt?
Wahrscheinlich auch noch. Und ein paar Jahre später haben sie ihn dann doch beim Oscar wieder zugelassen. Weil er auch einen guten Film gemacht hat. Also
bei Chris Brown weiß auch jeder, dass der Frauen verprügelt hat. Und trotzdem sitzt er in den ganzen.
Es ist halt. Ja, oder guckt euch Tom Cruise an. Das ist ja bei. Also Tom Cruise ist bei mir so. Ich feier den Typen in jedem Film, den er mitspielt. Der kann noch so scheiße sein und ich blende halt, kann diese Scientology-Geschichte, die natürlich eine ganz andere Schiene ist, trotzdem irgendwie ausblenden. Ich glaube, das muss
aber auch. Ich glaube, das muss so ein bisschen das Ding, weil das man vielleicht nochmal so ein bisschen sagen, also egal, wie man jetzt Scientology findet, aber soweit ich weiß, hat er halt keine Frauen vergewaltigt, so was. Also ich finde, das ist nochmal eine andere Wertigkeitsebene.
Ich weiß, aber
obwohl er wahrscheinlich einen tierischen Schaden hat.
Ich glaube, das muss. Letztens gab es auch wieder so einen ganz komischen Artikel, muss ich mal raussuchen zum nächsten Mal. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist, ich glaube, dass, so wie du schon meintest, Johannes, ich glaube, das muss jeder so ein bisschen mit sich selber ausmachen. Weil ich kann mir auch vorstellen, dass da kommt es, wie gesagt, auf die, ich sag mal, die persönliche Bindung zu den Filmen an, ja. Also jemand, also in Zeiten, in denen sich jeder mit dem so sehr identifiziert, was er mag und was er abfeiert und weiß ich nicht, wo jeder sofort beleidigt ist, wenn jemand seine Lieblingsserie nicht mag, kommt es wahrscheinlich extrem darauf an, habe ich jetzt mit dem Schaffen von einem Kevin Spacey, ja, habe ich mit dem jetzt. Hat er mich über mein ganzes Leben hin so sehr begleitet, dass mich diese Information jetzt so sehr erschüttert, dass ich davon völlig verstört bin, was bestimmt einige Leute sein werden. Mhm. Und klar, das ist auch shocking. Mhm. Trotz alledem kann ich mir vorstellen, dass die Differenzierung für den geneigten Fan vielleicht ein bisschen leichter fällt, der die Filme erst später gesehen hat, als er sie gesehen hat, wenn er 12 war oder so.
Außerdem hast du ein schönes Wort gehabt, es geht ums Schaffen, ja, das ist der Grund, warum man diese Leute, man bewundert ja nicht, also man bewundert gerne auch die Leute, aber eigentlich bewundert man ja das Schaffen.
Eben.
Also, sie leisten irgendwas und das feiert man, so. Und dann kommt es halt ganz drauf an, was ist das Schaffen? Wenn du ein Musiker bist und du bist ein geiler Rapper. Ja?
Rebo.
Du machst richtig geile Beats und bist ein geiler Rapper, bist Kanye West und bist irgendein geiler Rapper und dann heißt es aber, du machst gute Partymucke und dann bist du aber Donald Trump-Fan. So, macht es deine Raps schlechter? Ich habe jetzt bewusst mal so ein kleines Beispiel genommen, ja? Bei einem Schauspieler so, der stellt sich vor die Kamera und macht was und das ist das Schaffen und ist es gut oder schlecht, gefällt mir das oder gefällt mir das nicht. Ja. Und dann gibt es aber so Sachen wie ein Politiker, ja? Politiker ist halt jemand, der in irgendeiner Weise, wo das Schaffen dafür, eins davon ist, dass er tolle Ideen hat und bla bla, aber dass er auch in irgendeiner Weise überzeugt und Integrität hat und irgendwie, dass man ihm das abnimmt, was er da erzählt, ja. Wenn derjenige jetzt irgendwie für Frauenrechte einsteht und dann erfährst du, dass der aber zu Hause seine Alte verprügelt, dann macht es das Schaffen kaputt, weil das quasi die Basis, eine der Basis des Schaffens ist, ja. Und da gibt's, glaube ich, ja, genau. Und da gibt's Nuancen, wo ich verstehen kann, also ich höre auch Musik von Leuten, mit denen ich politisch wahrscheinlich mit ihren Handlungen gar nicht drauf klarkomme, ja. Fucking, das ist jetzt auch wieder ein ganz anderes Thema, aber fucking die Hälfte aller Metal-Fans feiert Mayhem, wo der Sänger irgendwie in den 90ern mal seinen Schlagzeuger umgebracht hat. So, weißt du, so, das ist so. Das geht schon, ja. Man muss sich's, glaube ich, man darf es nicht wegignorieren. Also man darf nicht sagen, nein, das stimmt nicht. So, sondern man soll sich schon irgendwie dafür interessieren und dann für sich selbst ausmachen, hat es jetzt für mich einen Einfluss oder nicht. Und gerade bei Kunst ist es, finde ich, Kunst hat so ein bisschen so einen Freischwarzschein, weil Kunst einfach so für sich da steht und der Künstler dahinter manchmal ein großer Teil davon ist und manchmal einfach auch nur der Schaffende ist, der es rausgelassen hat.
Aber geht das nicht auch ein bisschen um eine im weitesten Sinne, um eine Vorbildfunktion? Also jetzt, ich meine, so bei uns ist ja Drops gelutscht, sowas. Ja, aber wir können das differenzieren, aber.
Die Vorbild, ja, das verstehe ich das
auch. Ne, so, weißt du, so Bushido. Nur mal als Beispiel, so, weißt du, wenn du halt irgendwelche Kids hast und welche 10-Jährigen, die das noch nicht differenzieren können, die aber denken, das ist richtig cool eigentlich, Frauen auch, weiß nicht, den blaues Auge zu verpassen, was sind alles Schlampen, so. Das ist so ein bisschen ein schwieriges Thema.
Ja, das ist ja eh das große Problem, Entschuldigung, Johannes, das ist ja eh das große Problem, dass dieser Macho-Ism, ja, also der irgendwie manch einem in die Wiege gelegt wurde, dass es ja auch schwierig ist, wo der jetzt genau herkommt. Also das ist das, was ich nicht so ganz begriffen habe. Also um mal das wieder zurück zu lenken auf das, was eigentlich passiert ist oder den Alltagssexismus, der ja auch vorherrscht und sowas. Ich habe es letztens erlebt. Ich bin mit meiner Freundin in der S-Bahn gefahren und es ist ein Typ eingestiegen und er hat halt einfach mal 6 S-Bahn-Stationen hat er seine Augen nicht von ihr gelassen. So. Und es war grässlich, weil sie hat sich super eklig gefühlt dabei und hat dann die ganze Zeit das Gespräch mit mir gesucht. Und ich war halt die ganze Zeit in so einer Halb-Acht-Stellung und dachte, okay, ich muss mich jetzt hier gleich in der nächsten Minute muss ich mich prügeln, weil das war halt einfach nur super ekelhaft.
Weil du auch ein kleiner Macho bist. Musst einstehen für die Rechte
davon. Nee, aber ich, also.
Sie verteidigen.
Nee, sie meinte danach selber zu mir, dass sie dachte, der fässt sie gleich an. So. Und das ist dann halt, ja, das ist halt natürlich ein Gefühl, was ich jetzt als Mann, und das kann ich, ist ja so, ich kann es nicht nachempfinden, weil ich wurde von einer Frau noch nie so angeguckt. Und das finde ich halt krass und auch ein krasses Unverständnis meiner Seite, wie man so sein kann. Und natürlich zeitgleich, ich mir dann so gedacht habe, sag mal, habe ich auch schon mal ein Mädel so angeguckt? Also so ohne es zu wollen, einfach nur so, ne? Mhm. Und das ist halt, also wo überschreitet man die Grenze? Und ich finde das ist nämlich eigentlich, also wir waren jetzt schon so ganz dabei, was passiert denn mit unseren Helden der Kindheit? Was passiert mit dem Ansehen? Können wir die noch feiern? Dürfen wir das moralisch vertreten? Ich finde eigentlich die wichtigste Konsequenz, die jetzt aus dieser ganzen Nummer passieren muss, ist, dass eigentlich dieses Sexismus, das Thema Sexismus eigentlich jetzt mal so behandelt werden muss, wie es eigentlich seit Jahren behandelt werden sollte.
Schon längst hätte passieren sollen. Ich glaube aber, dass es eigentlich auch darum geht, also dass auch so, vielleicht nicht der größte Teil, aber auch ein wesentlicher Teil daran, an der ganzen Geschichte jetzt, ist die Kritik an dem System, dass halt diesen Sexismus überhaupt, oder natürlich geht es auch über Sexismus hinaus, aber den überhaupt zulässt. Ja? Also wie kann es sein, dass nachdem Hollywood so ein großer Apparat ist und eigentlich ja so fortschrittlich sein sollte, dass da halt so ein mittelalterliches Gehabe passiert, so, weißt du?
Und das ist genau das, was eigentlich die wichtigste Moral ist, und das spielt so ein bisschen in Christus, inwiefern muss da eine Vorbildfunktion sein, in deiner Richtung, wo kommt es her? Und ich finde es eine Illusion an Leute oder an Institutionen, die eine hohe Aufmerksamkeit bekommen und eine hohe Reichweite haben oder was auch immer, oder eine hohe Präsenz haben, automatisch davon auszugehen, dass die quasi moralisch gut handeln müssen. Nicht, dass sie moralisch schlecht handeln dürfen, sondern einfach diese Illusion, das hat jetzt einen schlechten Einfluss, also das richtige Verhalten ist, dass die Gesellschaft, ja, um mal so ganz partiell, und da sind wieder wir alle gemeint quasi, sich nicht so verhält, Aufmerksamkeit für so Verhalten hat, sich selbst korrigiert, das zu Themen macht, darüber zu sprechen. Ich habe einen schönen Artikel gelesen, einen Kommentar von einem Typen nach diesem, natürlich habe ich diesen Feminismus-Hashtag sofort wieder vergessen, weil es mir egal war. Nee, Me Too war es. Mir egal, Me Too. Wo der Typ geschrieben hat, so, was er halt krass findet, ist, er kann das alles, er sieht das alles, es schockiert ihn, er kennt es, er hat, ihm ist es, also so, ich, was du da erzählst, das ist nicht was ich nicht schon erlebt habe, also wie es anderen Frauen passiert ist und so weiter. Und er sagt, das Spannende ist, dass er nach wie vor so aufgeklärt sich fühlt, wenn er in seiner Männerrunde unterwegs ist, mit seinen Jungs unterwegs ist, ja, die lesen alle den Artikel und die lesen alle solche Artikel über MeToo und sagen dann so, ja, ist echt krass. Aber sobald wir untereinander unterwegs sind, das ist kein Thema. Also es unterhält sich keiner, sag mal, wie lange kann man eigentlich einer Frau in den Ausschnitt schauen, bevor es inappropriate ist? So, diese Konversationen finden nicht statt. No. Ja? Es findet statt, wenn man das quasi öffentlich irgendwie diskutiert oder ein Standing hat oder irgendwas, aber so untereinander, ganz ungezwungen so, was ist cool, was ist nicht cool, Alter, da hast du ein bisschen über die Stränge geschlagen oder keine Ahnung was. Solche Diskussionen finden nicht statt, weil das ist irgendwie dann doch wieder nur ein Thema, was man oberflächlich so akzeptiert und diskutiert und dann auch sehr heiß, aber so untereinander ist es irgendwie dann...
Aber gut, ich meine, das hat jetzt der Typ geschrieben. Ich finde schon, dass das ein Thema ist und auch, dass das ein Thema ist, auch also, wenn ich mit anderen Typen rede. Jetzt nicht, das ist jetzt keine Sache so, hey, wie geht's dir so? Hast du jemanden belästigt? So, das halt nicht, ne? Aber dieses darüber reden oder wenn jemand über die Stränge schlägt oder so, dann zu sagen, wow, muss das sein? So, also ich mache das schon auf jeden Fall, ne? Macht dann vielleicht auch nicht jeder. Ich weiß, was du meinst letzten Endes, ne? Weil du... Und gerade, weiß nicht, so Jungsrunde und dann nach 4 Bier, so, ne?
Weil das ist halt nämlich, von wegen Macho-Kultur, das ist nämlich eigentlich der Ort, wenn man jetzt mal auf dieses eine Problem spricht von was weiß ich, übergriffigen Männern oder was auch immer, wie man das nennen will, in dieser Runde, ja, wenn Kerle im Umkleidezimmer, im Umkleidezimmer sind, ich weiß gar nicht, wie es ist.
Locker-Room-Talk.
Locker-Room-Talk quasi, da ist der Engel, wo du sowas besprechen kannst und solltest, ja, mhm. wo man quasi dieses Machotum, wo das auch so gebildet wird, so, ey, ich hab die geile, die war richtig geil, die war richtig geil, mhm. ich muss jetzt wahrscheinlich auch sagen, dass es richtig geil ist, sonst bin ich kein echter Mann, so, weißt du, da ist der Ort, wo ausgetauscht wird, ja. Und da gibt's meiner Meinung nach, finde ich, und das, also, ich finde, da gibt's Berührungsängste, und das ist so, ja, so, also es ist nicht was, wo ich das Gefühl habe, dass ich da schon tiefgehend mit meinen heterosexuellen Männerfreunden, weißen Männerfreunden,
Cisgender
viel diskutiert habe.
Mein Freund. Ja, definitiv. Aber ich meine, letzten Endes für sowas braucht man ja dann auch wieder so solche Vorkommnisse, solche Diskussionen. Und auch, ne, und jetzt rutschen wir wieder in die Metaebene ab, allein, aber die Tatsache, dass wir jetzt darüber reden, ob das jetzt nur Podcast ist oder nicht, was. Ja. Womöglich würden wir vielleicht nicht drüber reden in der Form, wenn jetzt hier irgendwie nicht die Mikros wären, ne?
Sieht ziemlich aus.
Ne, absolut möglich. Aber nevertheless ist das ja trotzdem eine Atmosphäre oder ein Kontext, der momentan irgendwie, an dem wir uns gerade drehen, dass man halt ja trotzdem drüber redet.
Auf jeden Fall.
Ne? Also ich meine, das ist halt, ich meine, das ist immer noch irgendwie alles das Worst-Case-Szenario so, aber vielleicht ist das wieder das Positive, was man daraus ziehen kann.
Eben, ne? Der Stein des Anstoßes.
Und es ist aber auch scheiße, dass wir uns als vier Jungs hier sitzen
ja,
und uns darüber unterhalten.
Das habe ich auch schon überlegt, aber ich
finde ich nicht.
Also ich
wir reden ja nicht über
aber es
die
gibt
Erfahrungen von Frauen.
Also ich meine, die Frauenquote bei uns ist halt eh relativ schlecht, deswegen. aber Johannes, vielleicht zum Abschluss würde ich gerne nochmal.
Schön selbst bestätigt.
Würde ich vielleicht ganz gerne dann nochmal eine Sache promoten, die in der letzten Kurzzeitprojektwoche bei mir an der Uni entstanden ist. Und zwar die Seite keinekleinigkeiten.de.
Keine Kleinigkeiten.
Ja, vielleicht kannst du das mal aufrufen.
Shoutout.
Das ist, es ist nämlich ein Projekt vom fünften Semester Kommunikationsdesign an der HTW. Eine gute Freundin von mir, Eva, hat da mitgemacht. Shoutout. Die haben eine Seite.
Das ist es anscheinend
nicht. Das ist es nicht. sonst gibt es einfach mal bei Facebook ein.
Das sieht ein bisschen nach Informatik-Grundkursprojekt aus.
Da ist es. Hashtag keine Kleinigkeiten, entschuldige bitte. Und zwar haben die in einer Woche, haben die sich ein Projekt überlegt und haben gebrainstormt, was für sie denn momentan eine hohe gesellschaftliche Relevanz hat und auf das Thema sexuelle Belästigung kommen. Und das ist eine Seite, in der du einen Vorfall melden kannst und auch quasi diese Auflistungen, man kann eben auch spezifizieren, wie man belästigt wurde. Und dabei geht es quasi nicht wirklich um eine direkte Meldung der Person oder sowas.
Also nicht um eine Anschuldigung,
sondern es geht einfach nur um das Publikmachen, dass es die
passiert.
Das ist eine Darstellung der Dunkelziffer gibt. Ich finde, es ist ein sehr schönes Projekt geworden, hat auch kurz nach der Veröffentlichung eine Menge Aufmerksamkeit bekommen und finde ich jetzt gerade in diesem im Zuge dieses Themas dann doch nochmal erwähnenswert.
Super sinnvoll. Wirklich extrem sinnvoll.
Ja.
Das ist auch so ein bisschen so das Ding, das wollte ich gerade eben schon erzählen. Also ich hatte mal so ein Schlüsselerlebnis irgendwie. Vor ein paar Jahren war ich halt in Indien und Indien ist sicherlich nochmal ein anderes Pflaster als hier, so klar. Aber da waren wir irgendwie zu 5 zu 6 auf dem Markt, ne? Und dann so 3 Mädels, 3 Jungs. Und weiß nicht, die beiden anderen Jungs und ich sind da halt durchgegangen mit den Mädels zusammen und war so, wow, krass, ne? Hier, du bist hier oben irgendwo in Kaschmir unterwegs auf dem Markt und das ist halt alles spannend, ne? Und wow, krasse Eindrücke, jada, 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 ne? Und dann waren wir halt abends wieder zurück, dann irgendwie da auf unserem Hausboot, wo wir gepennt haben, haben uns drüber unterhalten und wir 3 Jungs waren halt so, war geil, ne? Wie hat's euch dann so gefallen zu den Mädels? Und dann, wow, das war echt krass, ne? Und ich so, hä, warum denn? Ne? Also was habe ich noch nie erlebt, ne? Und ich habe nicht verstanden, um was es geht so richtig, ne? Aber es ging halt einfach darum, dass so 3 weiße Mädels in Indien, und wie gesagt, das ist halt ja so ein bisschen so ein das Magnifying Glass, weil das so eine Extremsituation ist, ne? Weiß nicht, die Mädels sind da lang gegangen, Kerle sind dann an den, also wirklich komplett freiwillig, nur anstarren, und das liegt auch daran, dass sie weiß sind und dass es in Indien ist, klar, gehen halt vorbei, berühren die Mädels irgendwie mit den Ellenbögen an den Brüsten und solche Geschichten mit voller Absicht, ne, und das war halt für die so ein unglaublich prägendes Erlebnis und für mich halt auch, weil ich in derselben, also in der, wir waren gemeinsam da, aber ich war in einer komplett anderen Realität,
ja, ja.
Ne? Und für sowas ist das nämlich unglaublich gut, weil so diese Wahrnehmung davon, was ist jetzt Belästigung, was ist irgendwie eine Extremsituation, die hast du halt als Kerl einfach nicht. Nö. Ne? Du bist nicht in dieser Situation. Ja. Du merkst das halt subjektiv überhaupt nicht. Ne?
Richtig.
Und da musst du halt nicht weit gehen, da musst du jetzt nicht nach Kaschmir fahren, sondern da kannst du hier auch in die Bar gehen. So, ne? Und da gibt's halt solche Sachen so unglaublich oft. Und das ist ja auch eine Sache, die man erst, weiß nicht, die lernst du, glaube ich, nicht mit 20. So, das merkst du dann halt, wenn du irgendwie eine längere Beziehung hast oder mit Mädels auch mal über sowas redest, ne, oder eine Freundin hast und dann so, wow, das war gerade eine krasse Situation. Wie halt, weiß nicht, jetzt bei euch in der S-Bahn, so du hast das halt mitbekommen, weil es auch wieder sehr extrem war.
Ja.
Aber halt so dieses, auf einer kleineren Ebene passiert das halt so unglaublich häufig. Ja. Ne? So dieses dumme Anmachen, das Angrapschen, whatever. Ja, genau. Deswegen ist sowas eigentlich, ne? Also ich meine, das ist jetzt keine Lösung, aber das ist halt der erste Schritt hin zu
Awareness. Nee, also ich fand halt einfach also ich meine, das Ding ist in der Woche entstanden. Die haben das Ding in der Woche entwickelt von der Grundidee und programmiert, was schon eine gute Leistung ist. Und ich finde halt für mich ist es spiegelt es auch so ein bisschen so den Inbegriff von Kommunikationsdesign wieder, dass du etwas machst, was eben nicht nur schön aussieht, sondern was auch noch einen gesellschaftlichen Zweck erfüllt, ja, der dich und deine Umwelt irgendwie ein bisschen verbessert, weil ich finde, das ist so ein bisschen der größte Kritik ja am Designer, der macht halt das Sachen
Der
macht halt, dass Sachen irgendwie schön sind, aber wenn sie halt auch noch irgendwie einen Zweck erfüllen, der dein Leben, deine Umwelt besser und verträglicher macht, dann finde ich es eigentlich sehr schön. Klang jetzt wie eine Laudatio, aber ich finde es echt ein super geiles Projekt. Also finde ich super. Deswegen wollte ich es mal erwähnt haben jetzt in dem Kontext.
Haben wir erwähnt. Ich wollte es unbedingt zeigen auf dem Video-Stream, aber mein Videoaufnahmeprogramm hat mir gerade erklärt, dass das mit Browsern jetzt heute mal nicht funktioniert.
Dann verlinken wir es einfach.
Vielleicht mal sagen, wie heißt das für die Leute, die jetzt
kleine
Hashtag keine Kleinigkeit gibt's bei Twitter, bei Facebook und eben auch
und die Seite. Genau, keinekleinigkeit.de. Ja. Wir hatten keinekleinigkeit.ten und das war's nicht.
Achso, das ist was anderes.
Das war ein Do-it-yourself-Bastelsatz.
Ein
Do-it-yourself-Bastelsatz, ja.
Einzahl. Jo. Paul, was hast du gerade so?
Wow. Ich habe richtig viel gehört. Alle Liebe nachträglich von Fettoni und Mine.
Wuff.
Okay. Mine, ist das die ihre Voice samplet?
Kann sein. Ich kannte die vorher jetzt nicht großartig. Also ich habe hier und da mal den Namen gehört.
Ist das die, rechts nur einen Arm hat? Oder?
weiß nicht, Fettoni ist vielleicht ein Begriff. Mine vielleicht dem einen oder anderen Hörer auch. Ich hatte die vorher nicht so auf dem Schirm. Die haben zusammen ein Album gemacht, was voll poppig ist, aber irgendwie finde ich das super großartig und ansprechend. Dann habe ich mir aufgeschrieben Diaspora von Chelo und Abdi.
Hallo.
Ja. Wo ich ganz ehrlich sagen muss, ich weiß bei der Hälfte nicht, was die mir sagen, aber es klingt trotzdem ziemlich cool.
Natürlich.
Und ich bin mega beeindruckt davon, was man, also weil die was man mit Sprache so machen kann, und das zeigen die auf jeden Fall at its best. Dann hat Converge ein neues Album rausgebracht.
Halleluja.
Das heißt The Dusk in Us und es ist ziemlich großartig. Die machen halt wieder einen krassen Spagat zwischen Hardcore-Musik und Black-Metal-Einfluss und einfach extrem Shit. Das ist schon ziemlich, ziemlich, ziemlich gut.
Ich habe leider noch gar nicht so richtig reingehört, ehrlich gesagt.
Ey, mach das mal, es lohnt sich voll.
Gab es nicht vorher eine EP oder so einzelne Tracks und dann ist es so?
Ich hatte das nicht so richtig auf dem Schirm und bin tatsächlich über so eine Artikel-Headline gestoßen, wo halt drin stand, weiß ich nicht, 4 Alben, die diese Woche irgendwie Beachtung finden sollten. Mhm. Und da waren die unter 4 krassen Pop-Alben.
Okay.
Waren die mit dabei und dann dachte ich, okay, das muss was heißen. Und daraufhin habe ich es mir angehört und ich bin definitiv überzeugt, das ist ziemlich großartig. Und Stick to Your Guns habe ich bestimmt auch schon mal hier erwähnt, bin ich auch ziemlich großer Fan von, haben ein neues Album, das heißt True View und ist grundsolide.
Was machen die?
Die machen auch Hardcore-Musik.
Was heißt denn Hardcore-Musik? Also einfach nur für mich, der überhaupt keine Ahnung hat. Ist das Gitarrenmusik?
Das ist Gitarrenmusik.
Oder was?
Und ist so ein bisschen wie Punk mit Metal drin.
Okay.
Ich,
totally clueless.
Weißt du was? Hm? Ich habe dir die Empfehlung jetzt gegeben und wenn du nach Hause kommst,
hörst du mal rein.
Hörst du gleich mal rein. Machst wahrscheinlich nach dem ersten Song schon wieder aus, aber du weißt auf jeden Fall, wovon ich rede.
Was Paul hört.
Oder du hörst auf Spotify in die 1024 Playlist rein. Da wird Johannes nämlich demnächst die Songs einfach mit einstreuen. Und dann
du landest eine goldene Überleitung nach der anderen heute.
Ich hab mir Überleitung für Dummies gekauft.
Ja. Anderthalb Seiten.
Wobei es keine Überleitung war, sondern das war so ein
ein Shoutout.
Ein Plug. Ein Plug. Es gibt natürlich die 1024 Spotify-Playlist, die gibt es auf der Webseite unter den Folgen und einfach bei Spotify mal nach 1024 Spotify.
In Zahlen oder in, nicht unwichtig, in Zahlen oder in Worten?
Wie unser Url und unser Podcast so heißt, ausgeschrieben.
Danke dafür.
Ich will noch, weil ich Angst habe, dass es nicht passiert, weil unter uns vielen, glaube ich, das einfach zu allgemeingültig ist.
Ja.
Das neue zugezogen maskulin Album ist sehr, sehr gut.
Alle gegen alle. Hab ich schon mal eine Liste gehabt?
Oh, sorry. Ich wusste das nicht. Ich habe vorher gefragt und dann war es so, nee, ich sag nichts dazu. Sag nochmal was dazu. Johannes, was hörst du gerade so?
Zugezogen Maskulin hat ein neues Album rausgebracht, alle gegen alle. Ich habe noch nicht reingehört, das war ein Spaß.
Du hast wirklich noch nicht reingehört?
Natürlich habe ich reingehört und ich habe es für sehr gut empfunden.
Befunden.
Befunden. Mein Lieblingstrack ist lustigerweise eher Steffi Graf, muss ich ehrlich sagen.
Ja.
Den fand ich sehr gut.
Fun Fact zu Steffi Graf, den ihr schon kennt tatsächlich, aber die Zuhörer vielleicht noch nicht. Das letzte Sample, im Song Steffi Graf, das ist mein Kollege bei der Produktionsfirma, wo ich arbeite. Und wahrscheinlich ein Sample aus Arte Tracks, vermute ich. Ich habe es noch nicht gefunden.
Ich such mal nach dem Phänomen von nein, das ist der
Kopf. Also heißt das, wenn man ganz kurz Bader-Meinhof-Phänomen ist, wenn man eine Sache zum ersten Mal lernt.
Das hast und du hier bei mir erklärt bekommen.
Na, das habe ich woanders gehört.
Kannst du es jetzt bitte nochmal erzählen? Ich kenne sie mich noch nicht. Mm-mm.
Wenn du eine Sache, die du nicht wusstest, plötzlich, also wenn du die weißt und dann hörst du sie überall.
Ah, okay.
Ich weiß aber nicht, warum es
so ist. Ihr habt euch darüber im Podcast
weil schon. Weil der Professor, der das entdeckt hat, das bei Bader-Meinhof quasi das erste Mal festgestellt hat. Er hat quasi über Bader-Meinhof-Komplex gelesen, also über die zwei Terroristen. Und danach hat er dich informiert und danach hat er überall Bader-Meinhof entdeckt und war so, das kann ja gar nicht wahr sein. Ich habe vorher noch nie was davon gewusst und jetzt sehe ich es überall und hat das analysiert und dadurch hat er
das. So ging mir das letzte Woche mit dem Wort Slurping. Wenn man quasi sich den Wanst vollschlägt bei dem das englische Wort, was meine Freundin meinte, so, lass mal slurpen. Wovon redest du? Direkt in drei verschiedenen Serien.
Geil.
Innerhalb der nächsten vier Tage immer gehört.
Now I know. So ging es mir mit Swaffeln. Als ich das erstmal rausgefunden habe, was Swaffeln ist, habe ich auch überall von irgendwelchen
das klingt sexuell.
Dingen gewesen. Na, Swaffeln ist
das wie Shrimping?
Wenn du mit deinem Penis einen Gegenstand berührst.
Ah ja.
Und das der bekannteste Vorfall oder der erste wirklich bekannte Vorfall war wohl, als ein Schüler auf einer Klassenreise das Taj Mahal geswaffelt hat.
Geil.
Der große Swaffel-Vorfall von 2015, ja, ich erinnere mich.
Ohne Witz, bei den großen Swaffel-Kriegen.
Ohne Witz, mich hat vor einer Weile super spontan an dem einen Tag meine Freundin angerufen und meinte, ob ich weiß, was Anpimmeln ist. Sie haben sich in der WG darüber unterhalten. Und ich war so, nee, erzähl mal. Und sie meinte halt, Anpimmeln ist, wenn du quasi bei einem Mädel bist und hattest vielleicht auch sogar schon Sex mit der, ja. Und hast dann so in einem unbeobachteten Moment das Bedürfnis, dein Revier zu markieren, indem du mit deinem Pimmel Sachen berührst in dem Zimmer.
Ja. Ach was.
Und dann hat sie mich gefragt, ob ich weiß, was es ist und ob ich es gemacht habe. Und ich musste ganz ehrlich sagen,
ja.
Ich habe davon noch nie gehört, but now I know.
Ach, anpimmeln, ja klar.
Und Frage in die Runde, wusste einer von euch, was es ist?
Anpimmeln habe ich noch nie im Leben gehört.
Ich glaube, ich habe das schon mal gehört.
Also ja, es klingt nicht gemacht, irgendwie, irgendwie nach so einer, nach so einem Szenario aus einem erwachseneren How I Met Your Mother.
Noch nie gehört, aber schon öfter gemacht. alle gegen alle. Ich glaube, dass der Sample von den, es gibt so ein Phänomen bei YouTube, das amerikanische, es gibt diese Reaction-Videos, ja, wo Leute, was weiß ich, irgendwas in Track zum ersten Mal hören und sich dabei aufnehmen und dann so, what the fuck? Und den wird halt auch, also das ist halt auch so eine YouTube-Pest, weil ein Reaction-Video kannst du halt so alle machen, ja? Das heißt, es gibt wahnsinnig viel Trash da draußen und Leute, denen man halt auch einfach zutraut, dass sie einfach nur Reaction-Videos machen, weil sie halt klicken. Und dann gab es so eine Unterkategorie von Reaction-Videos, ist quasi, dass amerikanische Hip-Hop-Fans zum ersten Mal Hip-Hop-Tracks aus anderen Ländern hören. Mhm. Und dann gibt es quasi die Subkategorie, amerikanische Hip-Hop-Fans hören das in Deutschland, hören zum ersten Mal einen deutschen Track. Und das kommt natürlich in Deutschland extrem gut an, wenn du so einen mittelmäßigen YouTuber hast, der dann zum ersten Mal Casper hört und dann teilt Casper so, ey, wie witzig, dass der Typ das irgendwie komisch findet. Und dadurch bekommen diese ganzen amerikanischen Reaction-Video-YouTuber ganz viele Klicks aus Deutschland. Also die erschleichen sich damit quasi Hype aus anderen Ländern. Und ich kann mir gut vorstellen, weil das ja so übersetzt ist, ja, so irgendwie ich finde die Beats geil, aber keine Ahnung, ich verstehe nicht, was man sagt oder so. Und dass das quasi wahrscheinlich ein Tracks-Beitrag war, der über Reaction-Videos ging.
Maybe.
Würde ich jetzt mal, das ist meine These.
Das könnte ich mal raus. Ich habe das, lustigerweise habe ich den Part bei Rap Genius auch nachgeschaut und es ist wirklich so, dass derjenige das gesagt hat in Bezug auf Ayahuasca.
Ah, okay. Ich bin
von ZM oder was? Also, ah, okay, dann macht das halt auch alles wieder Sinn. Ja. Letzten
Endes. Ich sollte eigentlich, wenn es im Podcast nicht klappt, sollte ich genius.com Lyric-Interpretator werden.
Lyric-Master.
Ja. Lyric-Interpretator, oder?
Weil du jetzt einmal zufällig...
ich lag schon sehr oft recht.
Ist okay.
Was hörst du noch so? Womit ich auch richtig lag, war, als ich Paul Mindhunters empfohlen habe.
Ja.
True. Das ist richtig.
Die Netflix-Serie, neue Netflix-Serie von...
dem Typen von The Wire.
David Fincher.
Nee,
Das ist der Typ, der diese die Serie mit diesem Kevin Spacey gemacht hat.
Ja, genau. Und auch...
Von Sieben und...
genau. Genau,
ja, Fight Club hat er auch gemacht,
yep,
ne?
Yep. David Fincher, Serie Mindhunters geht um das FBI in den 70ern, das zum ersten Mal, ich versuche nicht zu viel zu erzählen, aber zum ersten Mal so diese
Profiling.
Das Profiling entwickelt quasi, so ganz Anfang in den Kinderschuhen und dadurch, dafür halt besonders grausame Verbrecher interviewt und viel davon basiert auf wahren Begebenheiten und wahren Interviews, das hast ja auch du erzählt, da gibt's quasi in der ersten Folge direkt wird Ed Kemper interviewt und es gibt quasi, diese Interviews gab es wirklich und Ed Kemper gab es wirklich und
sieht auch genauso aus.
Lebt auch noch und ist auch immer noch im Knast, ne?
Ja. Ja. Das ist 69 Jahre alt. Ja.
Ah, alle schön Wikipedia-Artikel gelesen, sehr gut. genau, also Mindhunters, sehr gute Serie. Was ich bei der Serie besonders gut fand, war eigentlich ja quasi so eine Serie, so Serienkiller, FBI, Gruesome Murders und so, wo man so erwarten könnte, dass das so 9 Folgen düstere True Detective Grittigkeit ist. Aber ist sie gar nicht. Also sie hat auf jeden Fall sie hat auf jeden Fall ihre fiesen Momente, aber ich finde gerade so, wie dieser FBI-Agent dann so dieses College-Leben und in diese etwas liberalere Ecke der Universitäten erlebt, weil er da Ideen entstehen, die er halt benutzen will fürs FBI, ist das jetzt nicht saukomisch, aber es ist schon jetzt irgendwie die Serie hat auch andere Aspekte. Ja. Man kann die auch easy gucken, wenn man jetzt nicht Bock hat auf so eine düstere Crime-Serie, kann man sich trotzdem gut reinfahren.
Also ich ich persönlich muss da ein bisschen widersprechen, weil ich habe so ganz so schlimm ist es nicht, aber ich vielleicht liegt es auch daran, dass ich so 3 oder 4 Folgen hintereinander geguckt habe und dann habe ich irgendwann so gemerkt, so boah, ich muss was anderes gucken, das geht mir gerade irgendwie ein bisschen an die Nieren. Also weil das Thema ja auch schon hart ist und auch die Art der Leichendarstellung ja schon sehr, sehr, sehr krass ist. Also ich
viel Gore gibt's gar nicht zu sehen.
Ich auch. Nee, wenn er kommt, finde ich ihn doch schon dann sehr wirksam.
Ja.
Aber das ist ja, finde ich, sowieso.
Also ein bisschen was abkönnen muss man schon.
Wie unglaublich gut diese Serie aussieht. Also wie sie gedreht ist und wie die Kostüme gemacht sind. Das sieht alles wahnsinnig gut aus. Und ich habe jetzt seit langem auch nichts, also mir fällt jetzt nichts ein, was mich seit langem mal so beeindruckt hat, wieder was Netflix gemacht hat, was mich so abgeholt hat und wo ich auch Bock habe, dass es da weitergeht. Ich finde es richtig geil.
Also mein persönliches Highlight war tatsächlich in dieser Serie, ohne zu viel zu spoilern jetzt, aber es gibt ja quasi diesen jungen FBI-Agenten und den alten, wenn du so willst, ne, der alte Hase, der dann wirklich 5 Folgen lang überlegt, also was sagen sie, die sagen ja nicht Serial Killer, sondern was anderes am Anfang, ne?
Sequence Killer.
Und das war wirklich so diese Situation, oh, there are a lot of Sequence Killers. But they're like killing is serious, like serial killer. Und das hat sich aber über 5 Folgen hingezogen, bis wir endlich bei diesem Punkt waren. Ne? Also, ah, Heureka, zum ersten Mal nennt man es einen Serial Killer.
Ja, und auch Anna Torv, der weibliche Part in der Serie ist auch wahnsinnig gut. Auch ihre Charakter finde ich ist super gut geschrieben.
Ist es die Professorin?
Genau, ja. Also die Psychologin.
Psychologin.
Ja. Ist wirklich einfach ein sehr gutes Ding, wer es noch nicht geguckt hat. Guckt euch das an.
Watch it.
Sau gutes Ding. Und letzte Musikempfehlung ist, das letzte Mal habe ich schon ein bisschen empfohlen. Ich habe ja bei J. Cole die beiden Vorbands so gefeiert. Das war einmal J.I.D. und die andere Vorgruppe hieß Earth Gang. Und da habe ich jetzt auch tatsächlich mal durch die Kataloge durchgehört und ich kann sehr stark die Earth Gang EP Rags RAGS empfehlen. Das ist guter Rap, kann man sich anhören, ist amerikanisch, ist auch was anderes, aber auch nicht. Ist gut.
Shish.
Ist gut. Chriso.
Ja,
was kannst du noch dem hinzufügen? Das ist jetzt quasi die große Frage, die sich stellt.
Tatsächlich kann ich jetzt die Brücke dazu bauen, dass ich gerade eben meinte, das ist von dem Macher von The Wire. Because it isn't.
Yeah.
Tatsächlich hat der Macher oder die Macher von The Wire haben aber eine andere Serie gerade am Start. Die erste Staffel ist gerade abgeschlossen und die Serie heißt The Deuce.
The Deuce.
Auch in unserem im Kontext von Darstellung von Frauen und irgendwie so das Frauenbild und Sexualität und so weiter. Das ist halt super interessant. Top aktuell.
Hallo.
Weil Popkultur.
Ach so, natürlich.
Freunde. Auf jeden Fall quasi die Macher von The Wire haben in Zusammenarbeit mit James Franco diese neue Serie The Deuce in den letzten 2 Jahren realisiert. Mhm. Und da geht's sozusagen um The Deuce. Das ist ein Abschnitt in Manhattan in New York, der Ende der 60er bis in die 70er rein. Und das ist auch wieder eine, ich glaube, so Historienserien so in den 60ern, 70ern sind gerade sehr in. Spielt halt da auf diesem sehr, sehr schlimmen Pflaster, wo unglaublich viele Prostituierte rumhängen, wo die ganzen Pimps rumhängen. Und es geht so ein bisschen darum, um so Sexkinos, ne, sexualisierte Sex-Entertainment. Oh. Und wie sich, das war dein Ding,
Johannes. Sex-Entertainment.
Sex-Entertainment. Wie sich das sozusagen von dieser Prostitutionsszene, nenne ich es mal, entwickelt hat, hin
in so
zu
Porn und so.
In so Porn, ganz genau. Ne? Mhm. Und James Franco macht, weiß nicht, also ist natürlich nicht nur Produzent und hat irgendwie auch so 2 Folgen Regie geleitet, sondern er spielt auch einen italienischen Barbesitzer und seinen Bruder.
Geil.
Ne?
2 Rollen.
Ja. Und die sind halt auch öfter mal im Bild und das dann halt so mit Splitscreen und
Special Effects gibt's auch.
Ja, genau. Greenscreen und so. Genau, das ist quasi mein Tipp. So, da habe ich die letzte Folge gestern abgeschlossen und ist eine gute Serie.
Kann man aber nur gucken bei HBO Go oder bei Sky oder was?
Im Internet.
Ah ja.
Aha.
Okay, ich
Let's say im Internet.
Okay, das ist kein Problem. Damit kann ich leben. Davon habe ich schon mal was gehört.
Wer es sucht, der findet es.
Das Internet oder die Serie?
Die Serie. Aber auch das Internet. Ne? Kann ich sehr empfehlen. Ist ein tatsächlich ein bisschen wie The Wire auch, ne? Du hast irgendwie so ein paar Cop-Charaktere, du hast ein paar Gangster und so Pimp-Charaktere.
Wie The Wire, also.
Womöglich sogar besser.
What?
Das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich glaube, das war's von mir tatsächlich. Ne? Mindhunter, das hätte ich auch gehabt. Aber.
Ja. Noch was hinzuzufügen?
Mindhunter, das hätte ich auch gehabt.
Ja, das
ich füge,
oh, und The Deuce noch.
Ich füge noch was hinzu. Ihr wisst, es ist Oktober. Ihr wisst, es gab eine Serie.
November.
Die ist in die zweite. Ja, es war Oktober, der 31. Und da kam die 2. Staffel von dieser Serie raus, von der alle reden. Ich möchte aber nicht die Serie empfehlen, weil ich gehe davon aus, wer Stranger Things Staffel 1 gesehen hat, der hat die 2. gesehen. Ich habe aber den Soundtrack gehört, den finde ich ziemlich nice, weil er nämlich genau meine Synthwave.
Den Voll 2 quasi.
Ja, aber nicht die mit den Klassiker, mit den 80er-Klassiker-Liedern, sondern den Synthwave-Soundtrack von Kyle Dixon und Michael Stein. Auch ein geiler Name. schöne Synthwave-Beats, die man so nebenbei, neben dem Tüdeln am Computer so ganz gut
dir das bei, kann. Hast du das bei Spotify gehört, den Ding? Hast du gesehen, dass sich der Spotify-Player verändert bei dem Soundtrack und bei der Spotify, bei der Stranger Things?
In der Tat nicht.
Weil die legen so ein Layer drüber. Also es ist nur bei Stranger Things, dem Soundtrack und der offiziellen Playlist. Wenn du quasi das startest und dann flackert dann irgendwann die UI so ein bisschen und es legt sich so ein bisschen wie bei Upside Down so ein gräulich-bläulicher Schicht drüber, wo auch so dieses Grieseln durchgeht.
Krass.
Und so fette bei der Fortschrittsanzeige so ein fetter Scheinwerfer, wie in der Serie quasi auch zu sehen ist, wie so Taschenlampenlicht quasi. Spotify und Stranger Things haben da ordentlich Promo gemacht.
Ja, also nicht alleine abends hören und dann auf die Spotify UI gucken.
Habe ich in der Tat noch nicht mitbekommen, weil ich es halt immer nur nebenbei gehört habe.
Bitte mal eure Spotify-Player anschauen, wenn ihr Musik hört.
du hörst schon aktiv Musik.
Ich höre aktiv Musik. Wenn ich Musik höre, höre ich so Musik meistens.
Auch visuell.
Ja, das sind wir auch immer diesen Bildschirmschoner vom Windows Media Player.
Ich zähle, das ist extra Animation und ich zähle die Sekunden so mit. Jetzt ist es bei Sekunde 4.
Ja, den höre ich auf jeden Fall ganz gerne. Und dann empfehle ich noch einen Film. Den habe ich letztens gesehen.
Ich habe auch noch. Wann empfiehlt eigentlich mal jemand Bücher? Was?
Ich habe echt lange kein Buch gelesen. wenn ihr. Dann ganz kurz eingeschnitten.
Jetzt empfehle ein Buch.
wer auf Krimis steht aus Schweden, der soll sich mal die bisherigen beiden Bücher.
Ich denke, ich glaube,
es gibt drei Joachim Zander einlesen.
Joachim Zander?
Ja, mit K nur. Joachim Zander. Schwede, der hat zwei Bücher gemacht. Das erste hieß Der Schwimmer, das zweite sein Bruder. Und das dritte ist jetzt raus, das heißt, glaube ich, Der Freund. Die sind ziemlich geil. Die lese ich gerade so, wenn ich mal dazu komme.
Und was
ist der Film? Und der Film, den ich aber eigentlich empfehlen wollte, ist Alois Nebel. Es ist ein tschechischer Film.
Arthouse hier.
Der hat auch einen ganz tollen eigenständigen Look. Der wurde nämlich im Rotoskopieverfahren erstellt. Das muss man sich so vorstellen, dass Alois Nebel. Das muss man sich so vorstellen, dass der fertig gedrehte Film, also Echtaufnahmen, auf eine Glasscheibe projiziert wird. Mhm. Und dann steht der Grafiker quasi auf der anderen Seite und zeichnet das Bild für Bild ab.
So wie bei, dann, ich hab,
Keanu Reeves. Waltz with Bashir wurde auch so zum Beispiel gemacht.
Genau, und es gibt auch einen Keanu Reeves Film, der auch so gemacht wurde.
Genau.
Scanner Darkly.
Ah ja, den habe ich zum Beispiel auch noch nicht gesehen. Alois Nebel hat aber eine etwas ernstere Thematik, und zwar geht es um besagten Alois Nebel, der ist Bahnschaffner im tschechischen Teil, der ehemals deutsch war. Und es spielt auch quasi nach der Vertreibung der Deutschen aus Tschechien. Und er kriegt Flashbacks an die Zeit früher, die er miterlebt hat, und wird deswegen in eine Psychiatrie eingewiesen, wo er halt behandelt wird, aber ja, für die damalige Zeit halt, wie so eine Behandlung halt aussieht. Mhm. Also, was fehlt ihnen hier? Sie kriegen Tabletten. Und es geht halt eigentlich
Lobotomie.
Nicht so richtig um die Aufarbeitung der Geschichte so wirklich. Die wird natürlich in Nebensträngen so behandelt, und es gibt natürlich dann in seinem Umfeld auch noch einen alten Nazi-Vorseher, der dann irgendwie da noch gearbeitet hat in der Ecke. Und aber es geht eigentlich wirklich eher um ihn und wie er sich dann so im Prinzip mit diesen Erinnerungen so durchs Leben schlägt. Lernt dann aber halt auch in Prag noch eine Frau kennen, in die er sich verliebt. Das entstrickt sich dann noch so eine ganz zarte Liebesgeschichte, die wirklich sehr schön erzählt ist. Und das Ganze passiert aber wirklich in diesem Rotoskopieverfahren, was aber auch ausschließlich schwarz-weiß ist. Also es hat eine sehr schöne, eigenständige Stimmung, die sehr andächtig ist und schön ist.
Bei 10.2.4 gibt es also wirklich eine Bandbreite an Empfehlungen.
Für jedes Tierchen, ein Pläsierchen.
Von Celo Abdi bis tschechischen Arthouse-Filmen gibt es bei uns alles. Ja. Also ich weiß nicht, was ihr euch noch mehr wünscht, ganz ehrlich.
Kulturspiegel.
Ich kann es mir nicht mehr vorstellen. Wenn ihr euren Freunden, Bekannten und näheren Arbeitskollegen auch so viel Kultur und Diskussion zumuten oder empfehlen wollt, tut euch keinen Zwang an. 1024.org ist die Webseite. 1024 ausgeschrieben finden wir uns bei iTunes und bei Facebook und bei Instagram und bei Twitter.
Wir machen alles mittlerweile, ne?
Wir machen alles. Hallo @1024.org, wenn ihr uns eine Frage stellen wollt oder euch mal richtig aufregen wollt, was für einen Käse wir hier erzählen. Das war's. Für heute.
Überraschend schwer heute. Aber.
Nee, es war wundervoll.
Aber sehr gut.
Ja. War doch alles ja. Gucci, Alter.
Also ich fand's auch toll.
Wir fanden es alle toll. Ich hoffe, ihr fand's toll. Das war 1024. Ich bin Johannes. Heute war dabei Louis.
Einen wunderschönen guten Abend.
Und Christo ihm gegenüber.
Jo.
Paul, etwas schweigsam, aber doch mit den richtigen Pointen zwischendrin direkt neben mir. Tschüssi. Bis bald. Passt auf euch auf.
Au revoir.
Adieu.